euch am Mikrofon die Nummer 1887, unser Moderator hoch! Und mit der Nummer 96, Fußball-Experte Proxy!
Es ist Montag, der 12. November 2018. Der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus München. Nein, Hamburg natürlich. Hamburg, mein Gott. Ja, wir werden heute viel über München sprechen, aber noch sind wir in Hamburg oder Katar. Das wisst ihr natürlich, ne? Mein Name ist Hobbs. Ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show und an meiner Seite sitzt Fußballexperte Proxy. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Proxy, wie fühlt man sich so, wenn man Fan ist einer Bundesliga-Mannschaft, die, ich will mal sagen, nicht so wirklich gut gestartet ist in die Saison, relativ weit hinten ist, dann beginnt man den 11. Spieltag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Man gewinnt dieses wichtige Spiel. Ich gehe mal davon aus, mit einem Lächeln geht man zu Bett in der Nacht von Freitag auf Samstag, verfolgt dann diesen Spieltag und sieht, dass die anderen auch punkten. Wie fühlt man sich dann?
Trotzdem erleichtert. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Also man muss ja sagen, du hoffst ja am Ende der Saison noch 15. zu werden und so gesehen war es dann...
Das ist jetzt schon die Hoffnung?
So gesehen, für mich schon. Aber,
oh Mann, ne, ich glaube, da mache ich mal schnell eine Fritze auf. Ne? Das klingt ja traurig irgendwie.
Naja, und da musst du natürlich die Hoffnung haben, ist es dann rein rechnerisch besser, wenn Stuttgart in Nürnberg gewinnt, weil so ist Nürnberg wieder in deutliche Nähe gerückt. Und ja klar, Stuttgart sitzt uns im Nacken, aber so haben sie ja uns davor auch schon im Nacken gesessen. Dass Düsseldorf noch gewinnen musste, okay, das hätte ich mir jetzt schenken können, aber ja, hey, die Saison ist noch lang und deswegen, es zählt nur die Erleichterung. Es war halt wichtig, da einen Turnaround zu schaffen oder jetzt vor dieser Länderspielpause einfach gepunktet zu haben, Heimspiel gewonnen, ja, und ob nun Niedersachsen-Derby oder nicht, ne, da gab es ja selbst darüber Diskussionen, für die geschundene 96-Seele, was da ja auch alles intern an Querelen bei uns zurzeit abgeht, muss man sagen, schön, danke und Ende.
Und so. Prost. Ja. Und Prost mit der Fritz natürlich, im Moment. Die machen schon gute Produkte, ne?
Ja,
die bei Fritz.
Das stimmt.
Die uns aber immer noch nichts haben zukommen lassen. In all den Jahren.
Ja, das stimmt.
In all den Jahren.
So ein paar Werbeartikel, mal wenigstens ein T-Shirt oder so, ne?
Ne, also mit dem T-Shirt würden wir uns jetzt hier nicht so, oder? Ja, geht nicht, ne? So, aber wer uns immer was zukommen lässt, ist der Stefan Schramm.
Denn ja,
diese Folge wird mal wieder präsentiert von Stefan Schramm, der uns irgendeine Quelle, ich befürchte mittlerweile, weil ich glaube, die kann man gar nicht mehr kaufen. Ne? Delay Sensations Red Street Paprika. Ich glaube, die sind gar nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, dass der Stefan die selber da reinpackt in die Tüte und zuklebt.
Der produziert sie selber.
Ja, genau. Aber er hat uns wieder Tüten geschickt. Und
cool. Deswegen, ne, vielen, vielen lieben Dank. So. Das ist... Stefan ist bestimmt so ein Manager und er weiß, man muss mit kleinen Dingen seine Mitarbeiter
ne?
motiviert
ja.
halten.
Ne? Ja, ja, genau.
So, und weil er sagt, ich brauche auf was für Reisen oder wann immer er uns hört, ne, brauche ich gute Performance und dann muss man den Motor ölen und schmieren. Sehr gut, Stefan.
Bin bei dir. So machen wir das. Na? Mal sehen, ob der Motor, ich meine, ihr wisst jetzt, wenn ihr das hört, wie lange die Podcast-Folge geworden ist.
Ich habe nicht gegessen, ich muss da mal einmal rein.
Ich habe die auch lange nicht gegessen, ich habe ja extra auf dich gewartet. Ne? Denn wir haben ja vor 2 Wochen nicht aufgenommen, da warst du im Konzert.
Drei sogar, ja.
Ja, also wir waren jetzt irgendwie 4 Wochen eben nicht da.
Ja, leider.
Anyway, wir waren relativ lange nicht da. Deswegen Matthias Kuchel, der hat heute getwittert, er erwartet eine Minimum 3-Stunden-Folge. Ich glaube, dass wir die hoffentlich nicht erfüllen werden, weil wir wollen ja noch ein bisschen zocken. Aber wir wollen uns natürlich Zeit lassen. Es ist so viel passiert. Lass uns bei der Mannschaft bleiben, die du gerade erwähnt hast. Der VfB Stuttgart hat sich von seinem Trainer getrennt. Ich war schon, achso, Korkut war es natürlich, genau.
Ja.
So, dann kam der Weinziel und.
Ja, der ist auch immer noch da.
Der ist auch noch da.
Das klang gerade so ein bisschen.
Nein, nein, ja. da hab ich schon gedacht, ui, der Weinziel, das ist sicher eine gute Wahl. Und dann, boah, war das ja ganz schwer, ne? Also, ich glaube, jetzt die ersten beiden Spiele 0-4 verloren.
Ja, und die ersten drei. Alle verloren, kein eigenes Tor geschossen und 0-11 Tore. Also das ging nicht so gut los.
Genau, also gegen Dortmund 0-4, gegen Hoffenheim 0-4 und gegen Frankfurt 0-3.
Ja.
Ja. Das war schon übel. So. Also meinst du, der stand jetzt schon unter Druck gegen Nürnberg? Nein. Oder?
Nee, ich sag mal, da ist ja auch die Folgelogik, dass man einen neuen Trainer nicht gleich nach vier Spielen rausschmeißen kann. Aber der Reschke war jetzt natürlich noch mehr in der Kritik und von wegen Mannschaft schlecht zusammengestellt und irgendwo haben sie ja, glaube ich, gesagt, die sind nicht alle ganz fit und so. Ja, ich meine, klar, Stuttgart hat einen sehr hohen Anspruch. Die haben ja auch ordentlich investiert. Ne? Also so wie ich es eigentlich immer liebe, wenn ein Verein dann sagt, so, Saisonziel, Klassenerhalt ist erreicht und wir präsentieren euch die vier Leute, mit denen haben wir schon uns geeinigt und jetzt, wo alles klar ist, haben wir die auch verpflichtet. Punkt. Ne? So, also du hast die Leute gekriegt, die du wolltest und wenn es dann nicht funktioniert, ist es halt schon doof. Ne? So, haben sogar noch ihren Weltmeister Pavard behalten können und so. Also da kann man manchmal sich schon fragen, woher kommt's denn? Ne? Tja, aber nun gut, jetzt haben sie gewonnen. Auch glücklich, sagen wir mal, es war klar, in so einem Kampfspiel, der das erste Tor schießt, gewinnt. Das hat halt Stuttgart geschafft und alles Gold war da auch noch nicht und die sind genauso weiterhin in der kritischen Masse wie 96 auch. Ne? Also.
Ja, ich sehe gerade, die letzten vier Mannschaften haben bisher nur zwei Spiele gewonnen.
Ja.
Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart. Das ist natürlich zu wenig. Ja, und gerade Stuttgart mit einer guten Rückrunde in der letzten Saison hat man damit, würde ich sagen, ja gar nicht gerechnet. Ne? Wie du jedes Mal sagst, ne, dass sie dann schon die Spieler frühzeitig verpflichtet haben. Und irgendwie hat man gedacht, gut, vielleicht reicht es nicht für ganz Korkut oben, aber die werden eine ganz ruhige Saison spielen.
Ja. So, ne, Korkut ist als Stuttgart-Trainer gegangen mit dem zweithöchsten Schnitt bei Stuttgart. Also einer war besser und sonst keiner. Ist halt schon bitter. Ne?
Mhm. Ja, Düsseldorf. Werden so ein bisschen, finde ich, ihrem Ruf gerecht. Ne? Also man liest und hört natürlich häufig, ne, welche Mannschaften wird es wohl erwischen. Und da hörst du eigentlich ganz oft Düsseldorf. Und das ist auch, ja.
Weiß ich nicht. Ich meine, ja, als Aufsteiger hat man es nicht leicht. Ich sag mal, gut, Düsseldorf, ne, hat natürlich mit so einem 50.000-Mann-Stadion und einer alten, klassischen, guten Fanbase schon die Berechtigung zu sagen, wir gehören auch in die erste Liga. Aber ja, du siehst ja, halt, dass die Finanzen und Möglichkeiten so auseinanderklaffen und du diesen Schritt in die erste Liga, der wird, glaube ich, immer schwerer. Und sie sind ja nicht so schlecht angefangen und hatten dann eine Ergebniskrise und haben echt, glaube ich, mindestens vier Spiele am Stück verloren. Den tat natürlich jetzt der Sieg auch sehr, sehr gut. Und ja, die haben mit Sicherheit auch am Anfang der Saison gesagt, Hauptsache Klassenerhalt. Und dann wären wir schon riesig glücklich. Ne?
Aber wenn man sich das mal anguckt, die haben jetzt vor dem Berlin-Spiel die letzten sechs Bundesligaspiele alle verloren. Ich meine, okay. Das ist schon sechs hart, sogar. Ne?
Ja.
Und dann sogar gegen Schalke. Okay, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ich finde auch den Fußball, den ich jetzt so sehe, zugegeben. Ich gucke ja momentan gar nicht jetzt so intensiv immer die erste Liga. Natürlich, wenn ich kann, alle Spiele, alle Tore, das ist ja logisch. Aber der Fußball sieht jetzt auch nicht so. Nein, der sieht halt so aus wie der Tabellenplatz halt, ne?
Ja, gut, du musst halt kämpfen, ja. Und du bist halt auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und und dann kommen halt all diese Mechanismen, wie sie bei 96 dann aus sind. Wenn du dann halt dreimal hintereinander verloren hast. Dann gehst du nicht mehr mit dieser Selbstsicherheit auf den Platz. Wenn dann die ersten drei Pässe von dir nicht ankommen, dann wirst du unsicher und musst dich in so ein Spiel reinbeißen, verlierst dann noch zwei Kämpfe und kriegst vielleicht noch einen auf die Knochen und dann ist das irre schwer, da wieder die Kurve zu kriegen, ne? Und ja, da kann man halt so in eine Abwärtsspirale kommen. Und da ist es halt schwer rauszukommen, ne? Aber immerhin, Düsseldorf ist nicht in Aktionismus verfallen, ne? Also heute haben sie irgendwie mal beim Kicker auch so eine Übersicht gegeben von all den Trainern. Da haben sie auch die dritte Liga mit einbezogen, die bisher entlassen worden sind. Ich glaube, es sind 13 Stück in der ersten, zweiten und dritten Liga. Ja, und da gibt's nur echt wenige, wo du gesehen hast, dass der Nachfolger jetzt wirklich einen dicken Turnaround sofort geschaffen hat. Ne?
Eine Mannschaft kenne ich, die ja, bestimmt genau. erwähnt worden ist.
Ja, eine ja, Mannschaft sie haben ist ja, mir bewusst. Sie haben alle dort gelistet und auch den HSV. Ja, gut. Aber ist natürlich auch ein Traumstart, mit dem man auch nicht so rechnen kann. Ne?
Doch, natürlich. Aber darüber kommen wir später. Bevor wir über die geilen Mannschaften sprechen, lass uns lieber nochmal. So, wir haben jetzt Hannover. Du hast immer noch gesagt, schwieriges Umfeld. Wir haben Düsseldorf, wir haben Stuttgart. Ja, was ist mit Nürnberg und was ist mit Schalke? Ist Nürnberg auch so ein bisschen gesichtslos?
Naja gut, Nürnberg ist jetzt der Weltmeister der Fahrschulmannschaften. Ne? Ich glaube, keiner ist öfters aufgestiegen als Nürnberg und damit aber auch am öftesten abgestiegen. Hat auch ein Riesenstadion, eine treue Fanbase.
Total.
Also ist mit Sicherheit auch eine Mannschaft, die da oben sein darf. Aber die hat es halt auch nicht leicht. Wie gesagt, also du hast als Zweitligist durch diese Fernseheinnahmen nicht dieses Budget zu sagen, oh, jetzt wo wir aufsteigen, können wir so viel Mille in die Hand nehmen und auch nur die richtigen Spieler kaufen. Ja, bei 96 war es ja auch so, obwohl wir ja nun eine sorgenfreie Aufstiegssaison gemacht haben, wir haben uns extrem schwer getan, diese Saison Spieler zu verpflichten. Ja, weil die alle gesagt haben, oh nö, in England verdiene ich eh das Doppelte und bei euch weiß man ja gar nicht, also Euroleague ist ja auch nicht drin, weißt du, und da bist du dann so als, ja, graue Maus in der Liga nicht so begehrt. Und dann find mal, da musst du wirklich die Spieler finden, die du bezahlen kannst und wo du sagst, da ist die Grundmotivation und die mögliche Identifikation mit deinem Verein auch möglich. Und nur dann funktionieren die auch. Ansonsten sind das auch Söldner, die sagen, ja gut, hat ein Jahr lang hier nicht geklappt, dann ziehe ich halt weiter. Ne? Und so ist es ja mittlerweile. Ja, und deswegen
spielt da dieser Typ schwer. Noch mit dieser komischen Frisur? Hier Glatze und so ein Haarkranz, spielt er da noch? Weißt du, wen ich meine?
Nee, der hinten immer noch so ein Zöpfchen da dran hatte. Ja, ja, so ein Argentinier, ja, ja. Weiß ich nicht mehr. Nee, der ist mittlerweile auch. Ja, der ist
über 40 mittlerweile, ne?
Ja, ja. Ja, nee, der spielt da nicht mehr. Ja,
und der Teppichkönig ist auch nicht mehr da. Richtig. Irgendwie ist es auch nicht mehr, was es mal war, Nürnberg irgendwie, ne? Eine ganz normale Fahrstuhlmannschaft halt, irgendwie. Aber du hast
das
schon
eben. Das werden die Nürnberg-Fans jetzt nicht so gerne hören, aber. Ich denke mal, klar, die wissen auch. Ich ja, glaube, ich habe auch von Nürnberg-Fans gehört, die gesagt haben, der Aufstieg kommt zu früh und die sich selber
okay.
wenig Chancen gegeben haben, okay. Da oben bestehen zu können. Aber du kannst es dir halt nicht aussuchen. Und wenn du einen guten Lauf hast und am Ende durchkommst, dann musst du auch durchziehen. So, und jetzt sind sie da oben, die stehen über dem Strich. Für die könnte die Saison gerne abgepfiffen werden, ne? Und alles wäre gut. Ja, und so bleibt es halt spannend und du musst halt einfach damit leben, dass du nicht jedes Wochenende Punkte holst. So, ja.
Du hast gerade gesagt, das werden die Nürnberg-Fans jetzt nicht so gerne hören, ne? Wenn ich sage, irgendwie eine ganz normale Fahrstuhlmannschaft. Aber ja, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Meine Wörter klingen aber ein bisschen böser, als ich es eigentlich meine, weil es ist schon geil, wenn du Nürnberg guckst und wenn du dann da die Kurve siehst, ja, was die für einen Support haben. Ja. Also ich sag jetzt mal, das Fahrstuhl, wenn man es jetzt ein bisschen positiver bewerten will, ist natürlich auch immer, da ist immer Action, ne?
Ja, immerhin schaffst du es mal aufzusteigen. Ne?
Genau.
Ich weiß noch, damals Fortuna Köln war die Mannschaft, die irgendwie 30 Jahre am Stück zweite Liga gespielt hat. Ja, also nie aufgestiegen, nie abgestiegen, aber ist auch langweilig dann, ne? Weißt du? Und wenn du dann wenigstens immer mal schaffst, da oben anzuklopfen, sie sind Pokalsieger geworden hier mit Meier, ne?
Stimmt.
Also sie haben da ihre Zeichen gesetzt. Dadurch haben sie auch mal eine Saison wieder international gespielt. Mhm. Davon musst du als langjähriger Fan dann leben und sagen, guck mal, da hat es mal wieder alles gut geschafft, gepasst.
Ja, ja, genau. So, die Mannschaft, die über Nürnberg steht, ist der FC Schalke 04. Ich gebe zu, bei mir mittlerweile haben die so ein Image als, um Gottes Willen, das wird eine Chaos-Saison, das wird ganz eng für Schalke, so denke ich. Aber wenn ich jetzt mir angucke, hier im Kicker die letzten 10 Spiele, haben sie von den letzten 10 Spielen nur 2 verloren. Und zwar gegen Werder, als die noch einen guten Lauf hatten. Und jetzt gegen Frankfurt, die ja sowieso die erste Bundesliga momentan rocken. Alles andere haben sie unentschieden oder gewonnen. Also in den letzten 10 Spielen sieht es ja gar nicht so schlecht aus für Schalke.
Genau, das hat Herr Tedesco auch gesagt. Er hat gesagt, wir bezahlen für den schlechten Saisonstart. Ne? Und der war teilweise auch unglücklich. Ne? In Wolfsburg haben sie kurz vor Schluss das 1-1 gemacht und haben in der Nachspielzeit noch 2-1 verloren. Das war ein Punkt. Und gegen Hertha haben sie, glaube ich, einen Elfer verschossen. Wären sie da in Führung gegangen, gewinnen sie wahrscheinlich das Spiel. So verlieren sie es. Und anstatt 3 Punkte plus, hast du halt 3 weniger. Und dann fängt die Unruhe an und dann läuft's halt schwieriger. Ne? Aber natürlich gegen ihren Erzrivalen Dortmund, das sind 17 Punkte Abstand, die hol erstmal auf. Ne? Also das ist schon sehr, sehr böse und ruhig ist es bestimmt auf Schalke nicht. Aber immerhin, in der Champions League stehen sie ganz gut da. Also im Pokal haben sie mit Ach und Krach Köln auch geschafft. Das war ja auch ein extrem spannendes Spiel. Ne? Also stimmt, da war Köln verdammt nah dran. Und ja, solange sie da am Leben sind und was weiß ich, ich schätze mal, so wie jetzt oben zurzeit gepunktet und Stabilität bei mehreren Vereinen ist, wird es dann schwer, noch einen Champions-League-Platz zu erreichen. Aber sich hocharbeiten und Euroleague oder wenigstens über einen DFB-Pokalsieg Internationalität fürs nächste Jahr sichern, das, denke ich, ist noch drin. Und es wird schwierig. Das wichtig ist halt in Schalke, ob sie ruhig bleiben. Ja,
das ist aber natürlich Quatsch, was du gerade gesagt hast. Warum? Da mit dem DFB-Pokal. Der HSV ist auch noch in der Verlosung. Ja. Und ich glaube, es geht im DFB-Pokal in dieser Saison alles. Es geht nur, du kannst nur den DFB-Pokal gewinnen, wenn du den HSV schlägst. Alles andere ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Meiner Meinung nach.
Ja. Gut, Schalke spielt nicht gegen den HSV. Also eine Runde könnten sie schon noch weiterkommen.
Eine Runde können sie noch schaffen, aber damit spielt es ja nicht international. Es geht ja nachher um die Wurst. Ne? Es geht ja nachher um alles. Ich wollte eigentlich gar nicht über jede Mannschaft sprechen, aber wenn wir uns die Tabelle von unten nach oben mal angucken, als nächstes Leverkusen, wir haben uns jetzt halt so lange nicht mehr getroffen, Roxy.
Ja.
Was ist das bitte für eine Mannschaft? Ja, da ist der Herrlich eigentlich weg. Dann gewinnt er irgendwie 6-2 und 14-0 oder irgendwelche Mond völlig abartigen Ergebnisse, wo du sagst, jedes Football-Management-Spiel würdest du deinstallieren, weil es totaler Quatsch ist, was sie da entwickeln. Und dann kriegen sie jetzt wieder so derbe auf die Mütze. Also was ist da los?
Ja.
Du bist doch der Experte, du musst es doch sagen. Du musst es doch wissen. Du musst doch die Antwort wissen.
Ich kann nur Herrn Volland zitieren, der gesagt hat, wir haben alle nur alleine was gemacht und nicht zusammengespielt. Und dann reicht das halt nicht, ne? Das war angeblich gestern der Grund. Ich weiß nicht. Ein da sind halt auch zu viele außer Form. Ja, ein Bailey, der letzte Saison gerockt hat ohne Ende, ja, so schon auf dem Weg zum Spieler der Saison war, der kommt höchstens zur Zeit von der Bank. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, von der Spielergüte her müssten die natürlich viel weiter oben spielen. Und ich weiß nicht, woran es hakt. Da müsste man vielleicht auch Internas kennen.
Sind die zu langsam vielleicht? Ich habe heute mit einem Leverkusen-Fan telefoniert.
Okay.
Und da haben wir über die Mannschaften unterhalten, die ganz oben stehen. Na, siehe Leipzig, siehe Frankfurt, wo er gesagt hat, die sind alle, wenn ich mir die Spiele angucke, Die sind alle super athletisch, eher auch ein bisschen kräftiger. Also die haben echt Muskeln und sind auch echt schnell. Mhm. Also das war seine Wahrnehmung, ne? Dass er gesagt hat, ich habe manchmal das Gefühl bei meiner Mannschaft, also sprich bei Leverkusen, irgendwie wir sind, was das angeht, sind wir hinten dran. Wir sind da nicht, wir können da eine nicht mithalten.
Okay.
Ich habe erst gedacht, er spricht über den FC Bayern, aber er sprach über Bayern Leverkusen. Ja, er sprach über seine Mannschaft.
Ja, ich sag mal gut, Leipzig, die setzen halt nur auf die Jugend und die sind natürlich noch frischer. Und klar, dass das Spiel von Leipzig ist darauf ausgelegt, deswegen holen die auch nur Leute, die irre schnell sein können. Der Haller, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Sprintstar ist, und der Rebic, ja, der kann schnell sein, aber ich denke, der hat einfach eine geilere Spielanlage. Der hat einfach einen super Blick für einen Mann, und gestern hat er in zwei wichtigen Szenen wieder Bälle erobert, wo manch einer nicht hingeht.
Ich finde aber, die Frankfurter sind schon sehr körperlich. Damit meine ich nicht, dass sie unfair sind oder so, ja, sondern irgendwie, die haben eine Präsenz auf dem Platz, ne?
Ja. Aber ich meine, die strotzen natürlich zurzeit. Also wenn einer dicke Eier haben kann, dann ist das das Team von Eintracht Frankfurt.
Okay, dann lass uns gleich über die dicken Eier von Frankfurt sprechen. Aber abschließend nochmal zu Leverkusen. Das nächste Spiel, 12. Spieltag, ist Freitagabend, Eröffnung des 12. Spieltages. Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart. Ist das schon so ein Alles-oder-nichts-Spiel für den Heiko Herrlich? Ich meine, vielleicht wird er auch jetzt entlassen, wir wissen es nicht, in der Länderspielpause. Aber sagen wir mal, er sitzt noch auf der Bank.
Also,
wenn du gegen die Tabellenletzten Rudi zu Hause nicht
Völler
gewinnst.
Ist immer noch einer, der nicht so schnell seine Leute entlässt. Besonders, du musst ja erstmal einen an der Hand haben, weißt du? Angeblich haben sie ja mal Hasenhüttl schon angefragt, der wollte nicht. Wen holst du denn dann? Wer ist denn jetzt frei, wo du sagst, boah, der passt ja super zu Leverkusen?
Titz.
Ja.
Ja. Guter Mann.
Genau, ja, genau.
Guter Mann.
Hat ja auch super funktioniert.
Guter Mann.
Nee. Ja, und gerade mit der heutigen Statistik, was so Trainerwechsel bewirken, ja, ich sag mal, klar, wenn die jetzt internationales Geschäft nicht schaffen, kann ich mir schon vorstellen, dass man vorher nochmal die Reißleine zieht, aber und Logo, wenn du jetzt gegen Stuttgart 0-3 verlierst, dann könnte es kritisch werden, ne? Und ich denke mal, die wissen auch, wie wichtig das Spiel ist, und trotzdem glaube ich auch nicht dran, dass Stuttgart da groß was reißen wird.
Also, du glaubst, Heiko Herrlich bleibt erstmal Trainer. Ja. Ist ja auch schön. Wir wollen ja auch, dass vor Weihnachten alles in ruhigen Bahnen verläuft. Dann gucken wir weiter nach oben. Da finden wir nicht Werder Bremen. Die haben hier wirklich, und ihr wisst alle, ich bin HSVer und deswegen fällt mir das manchmal so ein bisschen schwerer, aber ich muss sagen, die haben mich wirklich begeistert die letzten Wochen in der Bundesliga, weil die so einen tollen, schnellen Fußball gespielt haben. Und der Max Kruse, irgendwie völlig, völlig wirrer Fußballspieler, aber für mich oftmals der Man of the Match, der den Unterschied ausgemacht hat. Sehr, sehr geil. Und ich finde, Werder war richtig gut drauf und jetzt haben die letzten drei Spiele verloren. Ja. Das ist ja unglaublich.
Ja, waren mal schon Zweiter oder sowas, ne? Und dann kam halt das Leverkusen-Spiel. Ja, das ist halt dann immer so, wie ein Spiel mal laufen kann, ne? Also Leverkusen macht seine ersten zwei Chancen rein. Du liegst 2-0 hinten, hast aber eigentlich so gespielt wie immer, warst gut drauf. Und da ist, glaube ich, dann so ein großes Fragezeichen im Kopf, dass dir dann einen Knoten in den Beinen macht und du sagst so, ey, ist funktioniert ja auf einmal gar nichts mehr. Ja? Und Leverkusen, die ja nun diese Durchstrecke da hatten, die haben natürlich gesagt, ey geil, guck mal, wir können ja noch Fußball spielen. Bei denen war es genau andersrum. Da funktioniert da jeder Pass und auf einmal war auch jeder Schuss drin. Und ja, und so war dann der Heimnimbus weg. Das, was man in Bremen dann groß hinterfragen muss, ist natürlich die Niederlage in Mainz, weil die war sang- und klanglos. Da hat die Einstellung nicht gestimmt. Und das ist natürlich etwas, was gar nicht geht. Ne? Also wenn du sagst, hier, wir wollen was werden und wir streben hier internationalen Platz an, und gerade wenn du 6-2 auf die Fresse gekriegt hast, dann musst du eigentlich im nächsten Spiel explodieren und das Ganze wieder wettmachen und nicht das tun, was sie gemacht haben, nämlich jeder hat 5-10% zu wenig gegeben. So, und deswegen haben sie verloren. Ja, und Gladbach, gut. Das ist halt Schicksal. Ich meine, Gladbach ist Tabellenzweiter und ist also auch verdammt gut drauf. Gegen die darf man dann auch mal verlieren. Da hast du dann halt so ein Do-or-Die-Spiel. Ich denke auch, Bremen hat auch nicht unattraktiv gespielt und Gladbach war dann halt besser. Und wenn die Tore fallen, dann kippt das Momentum und dann macht Gladbach auch den Sack zu und dann war es das halt. Aber die Niederlage finde ich nicht so schlimm, weil es halt gegen Top-Gegner war.
Absolut, ja? Absolut.
Und aber sie klar, sind ja die Tendenz ist natürlich jetzt bitter. Ne?
Ja, aber sie sind auch nur 3 Punkte weg, sage ich mal, von den Champions-League-Plätzen, wenn man das mal so sagen will. Und lass uns mal den Blick werfen auf die Champions-League-Plätze, Platz 1 bis 4. Da findet man auf Platz 4, du hast gerade gesagt, dicke Eier Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wie viel Hüte ich ziehen muss, weil ich wirklich gedacht habe, ich weißt du, Stamm reingemacht, Hörer. Und ich habe gerade in den letzten Wochen erfahren, wir haben sehr viele Stammhörer von reingemacht, die wirklich sich jedes Mal freuen, wenn die Melodie läuft und wir uns endlich mal wieder melden. Für dieses Feedback übrigens, das ich über Twitter bekommen habe, möchte ich mich mal herzlich bedanken an dieser Stelle. Ja, also wir haben es immer wieder gesagt, das heißt, unsere Stammhörer wissen schon, was jetzt kommt, aber es ist ja wirklich so. Aus unserer Sicht, nicht aus Eintracht Frankfurt internen Sicht, sondern aus der Sicht von außen, Leistungsträger verloren, den Trainer verloren. So, dann startest du mit einem Katastrophenspiel gegen Bayern München in diesem Super League-Quatsch oder so. Ja. Aber es waren halt Welten.
Scheidest im Pokal aus.
Ja, du scheidest im Pokal aus. Und da haben wir doch alle gedacht, also niemals, dass die jetzt absteigen oder so, dass du sagst, so, das wird eine ganz traurige Saison. Und dann auf einmal legen die los wie die Feuerwehr. Und haben das letzte Spiel, das sie verloren haben, war das Spiel gegen Gladbach. Und zwar Ende September. Und wir haben jetzt
5. Spieltag, ja.
Und wir haben jetzt Mitte November. Ja. Seitdem haben die 8-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt. Ja.
Und das halt auch in der Euroleague. Und auch mal eben bei Lazio Rom, auch noch mit 4-1. Also ja, da wie gesagt, geil. Da kannst ist du geil. Als Frankfurt-Fan, da kannst du nur zusehen, wie du die Beine vorwärts kriegst, weil du halt so dicke Eier hängen, wo du sagst, Alter, macht das hier Spaß. Ja, und sie funktionieren
ja,
halt
die
alle.
Die letzte Saison war ja auch schon toll. Ne?
Aber auch, da muss man auch diesem Trainer da Tribut zollen. Ne? Da dachtest du jetzt gerade so nach der WM, so ein Rebic, der muss ja von Anfang an spielen. Den hat er erstmal geschont. Der kam wohl nicht fit zurück. Und der hat die ersten 4 Spiele überhaupt nicht, glaube ich, noch nicht mal im Kader gestanden. Ne? Und Haller hat auch mal eine ganze Zeit lang gar nicht getroffen und jetzt ist er wieder voll da. Also, da hat, keine Ahnung, was der gemacht hat, aber er hat alles richtig gemacht, weil da funktioniert auf einmal jeder und, ja, so wie es zurzeit läuft. Also bei denen kommt die hier Länderspielpause mit Sicherheit zur falschen Zeit, weil die hätten gerne so weitergemacht. Ne?
Ja, das stimmt. Und Frankfurt war jetzt auch die Mannschaft in den letzten Wochen, da muss ich sagen, jeder von uns hat ja so höchst, oder die meisten von uns haben einen absoluten Lieblingsclub, ne, für den ihr Herz schlägt. Und dann gibt es so 2, 3 Vereine, die du sehr sympathisch findest. Und vielleicht gibt es auch so 2, 3 Clubs, die du eher unsympathisch findest. Aber die meisten Clubs, sag ich mal, bist du ja neutral. Mhm. So, also, und zwar wirklich neutral. Ne? Und das ist bei mir und Frankfurt definitiv so. Ich habe schon ganz oft in diesem Podcast gesagt, kein Stadion nach dem Volksparkstadion kenne ich so gut wie die Commerzbank Arena, weil ich beruflich da öfter bin, weil ich öfter eingeladen werde oder wurde, als meine Mannschaft noch in der ersten Liga spielte. Und deswegen habe ich eine gewisse Grundsympathie, aber eigentlich ist mir die Mannschaft jetzt nicht so wichtig. Und es ist so, dass wenn ich jetzt gucke, ne, spielt Frankfurt heute, dann sage ich, ey, dann gucke ich nicht eine Konferenz oder so, sondern ich gucke erstmal Frankfurt, weil die wirklich Spaß bringen. Ja, ne? Also die sind wirklich präsent auf dem Platz, das ist schnell, das ist geil. Das bringt total Spaß. Ja. Also Riesenkompliment, Riesenlob hier aus Hamburg mal.
Spielt der Kostic wieder so gut?
Ja, das ist die große Frage. Der Nikolai Müller ist zum Glück momentan nur so ein bisschen Ersatz.
Ja.
Hat natürlich auch das Pech, dass die anderen jetzt vorne auf seiner Position super funktionieren. Ja, und der Kostic, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube ja, dass das generell etwas mit, also es ist natürlich immer eine Kopfsache und wie du dich halt wohlfühlst. So, ne? Mhm. Und wenn du jetzt, sag ich mal, in der Mannschaft gut aufgenommen bist und dann die ersten Spiele vielleicht auch ganz gut funktionieren, dann auf einmal wird der Kopf freier und dann spielst du halt auch besser. Und wenn du halt, ich sag mal, Kostic war der teuerste Spieler, den der HSV eingekauft hat, dann kam in eine Mannschaft, die nicht intakt war, hat er selber nicht so gut gespielt, kriegt sofort Kritiken, wieso habt ihr für den so viel Geld ausgegeben, und dann irgendwann verselbstständigt sich sowas vielleicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, aber dass man sagt, ich, aber ganz ehrlich, und ich sage das 100% genauso, ich sehe das ohne Groll. Ich sehe nicht Kostic spielen und denke, wieso hat der bei HSV nicht so gespielt, sondern ich denke so, ey, für den freut es mich irgendwie, dass der jetzt so einen Erfolg hat. Das ist geil, ne? Und ja, insofern ganz toll. Also Frankfurt anzugucken ist ganz toll. Leipzig sich anzugucken ist höchstwahrscheinlich noch toller, weil die haben zwei Punkte mehr und sind auf Platz 3. Die habe ich jetzt aber gar nicht so viel gesehen bisher in dieser Saison.
Die haben auch 4 Tore weniger geschossen, was ja so schon mal so ein bisschen...
Da waren sie auch 4 Tore weniger kassiert.
Ja. Nein, also an Hurra-Spiele von Leipzig...
Das ist die einzige Mannschaft übrigens, die da noch ein einstellige Gegentore hat, ne? Ja. Keine andere Mannschaft hat
sie. Die beste Abwehr der Liga.
Ja, naja, Stuttgart. Nee. Ah, nee, die haben 24. Ah. Ja. aber Leipzig hat 9. Nur 9 Gegentreffer in 11 Spielen. Das ist nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Ja, kann ich jetzt auch wenig zu sagen. Also so richtig aufgefallen sind sie mir nicht. Man sieht sie halt eh oft in der Favoritenrolle. Und ja, du hast recht, die gewinnen halt echt oft zu null. Und dann reicht halt ja auch manchmal ein Türchen oder zwei, ne? Ich kann mich immer nur dran erinnern, oft gelesen zu haben, von wegen, wenn Werner trifft, trifft er immer doppelt, ne? Ja, und es funktioniert, ne? Also, der alte Rangnick zeigt, dass er es immer noch drauf hat, ne? Und ich weiß nicht, so Leute, die letzte Saison nicht so viel Bock hatten wie der Forsberg, der lieber weg wollte und dann gezwungen war, der fügt sich jetzt wieder mehr an sein Schicksal und es funktioniert.
Aber wenn du dazu nicht so viel sagst, dann müssen wir dazu auch nicht so viel sagen. Also wir beobachten das natürlich. Wie stehen die international? Da haben sie ja gegen Celtic verloren.
Weil sie ja noch auch gegen ihren...
gegen Salzburg, was war
auch
da?
Haben sie auch verloren. Ja. So. Und es ist jetzt kritisch, ne? Und deswegen wird das Spiel ja wohl auch sehr groß beäugt. Weil theoretisch könnten die Salzburger ihnen jetzt Schützenhilfe geben, ne? So nach dem Motto, wenn Leipzig jetzt gewinnt, tut das Salzburg noch nicht so weh. Die brauchen dann, glaube ich, immer nur noch einen Punkt im letzten Spiel, um durch zu sein. Und Leipzig braucht unbedingt einen Dreier, ne?
Na, dann gucken wir uns das natürlich an, ne? Dann gucken wir es. Wir wissen nur noch nicht, höchstwahrscheinlich, dann sollte man auf Sieg Leipzig tippen, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann höher. Und die Frage wird nur sein, welchen Wettanbieter, ne? Nimmt man diesen Bekloppten irgendwie, wo dieser eine Vollhonk irgendwie durch dieses Grab geht und der andere wird erstochen? Oder nimmt man das von Tipico, wo es Fans gibt und glühende Anhänger? Oder nimmst du irgendeine andere Scheiße, die ich jetzt auch schon nicht mehr drauf habe, ne? Diese beschissenen Wettwerbung. So. Ich wundere mich auch, dass es überhaupt so viele Wettanbieter gibt, kann man da so viel Geld verdienen?
Und dass die sich das leisten können, so viel Fernsehwerbung zu machen, das kostet ja auch Geld, eigentlich, oder?
Naja gut, dafür werden die nicht oft produziert, ne? Du nimmst einmal was auf, ne? Oder du nimmst einmal den Olli Kahn, der da irgendwie so eine Faust macht, wo du genau siehst, dass es irgendwie, keine Ahnung, nachgestellt ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber in der zweiten Liga zum Beispiel, da gibt es 2-3 Teams, die haben als Trikotsponsor Sunmaker. Und ich denke, weißt du, ich achte auf sowas, ne?
Okay.
Und ich sitze da vor meinem Fernseher und denke, ey, seit wann macht denn so eine Sonnenbank irgendwie Trikotsponsor Sunmaker? Was ist das denn? Ey, dann gehe ich ins Netz, Sunmaker, das ist auch so ein Wettanbieter.
Ja.
Wo ich dann denke, wer bitte, wenn wir beide eine Firma gründen und sagen, lass uns hier, wir machen, weißt du was, Box, ich habe hier total nochmal eine geile Geschäftsidee, wir machen mal eine Wettanbieter, ne? Gibt's ja noch gar nicht so viele auf dem Markt. Und dann sagst du zu mir, ey, Hobbs, ist total super, wie wollen wir das denn nennen, ne? Bet and Glory oder was weiß ich. Und wenn ich dann zu dir gesagt hätte, nee, ich habe einen geileren Namen, lass uns das Sunmaker nennen. Da hättest du höchstwahrscheinlich gesagt, ey, welche Drogen nimmst du denn eigentlich? Sunmaker. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort?
Ja, also erstmal, ja. Was ist ganz, das für ein Wort? Gibt's gar nicht.
Nee, das gibt's,
ne?
Gar nicht. Und, Sunmaker, oh, denkst ja. du so. Oh,
und auch so, die direkt übersetzt ist, ne? So Sonnenmacher auf Deutsch kann man sich vielleicht noch vorstellen, wie Uhrenmacher oder sowas. Ja, aber daraus zu übersetzen, oh ja, Sunmaker.
Ey, das ist ja so schlecht. Meine Herren, das ist wirklich grausam. Aber ich sehe gerade auf unserem Skript, darüber wollten wir ja gar nicht sprechen. Ne? Zweiter ist Gladbach. Zweiter ist Gladbach. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Dieter Hecking ist der Trainer.
Ja.
Ja, der sich irgendwie anscheinend in dieser Saison wirklich neu erfunden hat. Der hat einen anderen Fußball spielen lässt.
Er hat vom 4-4-2 auf 4-3-3 gewechselt und es funktioniert.
Sehr cool, aber, ne?
Ja, aber wieder, er ist es nicht alleine. Ne? Eberl hat mit Player für 23 Mille, ist ja für Gladbach auch mal ein richtig teurer Einkauf, voll getroffen. Der Typ hat, glaube ich, schon 7 Tore oder sowas gemacht, also der hat es zurückgezahlt. Stündel ist jetzt wieder fit. Hazard spielt aber auch wieder richtig gut und klar, jetzt ist halt das Momentum wieder bei dir, ne? Alles
und keine
läuft.
Doppelbelastung.
Du hast in München gewonnen, oder? Doppelbelastung haben die
haben
nicht.
Haben sie nicht, ne?
Ja, eben. Ja. Ne? So.
Das ist gut.
Und dadurch rocken die zurzeit, ne? Bis auf das DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen mit 0-5. Ne? Also da wird, glaube ich, jeder Gladbacher sich noch am Kopf kratzen und sagen, was war denn das?
Ja,
ne?
Weil sie keine Doppelbelastung wollten. Auch ein DFB-Pokal könnte eine Belastung sein. Sie setzen alles jetzt auf eine Karte. Sie wissen, der Rekordmeister schwächelt und wenn wir mal Meister werden wollen, dann in dieser Saison und deswegen rocken wir das Ding. Ja,
warum nicht? Ja, sicher.
Es wird spannend. Ja, nur einer hat was dagegen, das ist nämlich der BVB, der steht auf Platz 1 der Tabelle.
Ja.
Hat das Topspiel der Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
gewonnen. Ob ich es mitbekommen habe, dachte ich, kommt jetzt. Nein, nicht ganz.
Du hast echt was verpasst. Das war unglaublich. Die Bayern wirklich gut bis sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit. Ich habe natürlich, das gebe ich zu, warum erzähle ich später, den Dortmunder die Daumen gedrückt. Aber selbst wenn du den Dortmunder die Daumen gedrückt hast, wenn du halt, ich schlafe ja nicht in der gelb-schwarzen Bettwäsche, also da muss man einfach sagen, in der Halbzeit, ja, die bessere Mannschaft führt hier. Bayern hat wirklich toll gespielt, kann man nicht anders sagen. Ne? Und dann kommen die Dortmunder raus. Was war das bitte für eine zweite Halbzeit? Wie geil. Meine, und dieses Marco-Reus-Tor, dieses zweite Tor, meine Fresse.
Das war er aber auch allen schuldig, ne? Also davor hätte er ja schon mehrfach treffen müssen.
Das stimmt.
Er und das schwierigste Ding macht er da Tor des Monats mäßig rein.
Ja.
Aber es war schon eine Achterbahnfahrt, ne? Also ich habe mir die Zusammenfassung im ZDF angeguckt und die war überraschend lang, fand ich auch. Und,
ja, da konnte man aber auch viel berichten, ne?
Und aber es geht ja darum, was die dürfen an Zeit zu zeigen.
Ach so.
Ne? Darum, denke ich mal, geht's ja eigentlich immer. Und das war wirklich lange und du hast ein richtig gutes Gefühl gekriegt, was das für ein tolles Spiel gewesen ist. Und ist ja schön. Ne? Ich sag mal, wie lange hat man sich nicht mehr auf dieses Spiel gefreut, weil man wusste, wie es ausgeht. Ne? Und jetzt war das mal so ein Kräftemessen und Bayern war halt schon da. Ne? Es war ja nicht so, dass man... Ne? Nur die blindesten Dortmund-Fans hätten gesagt, die Bayern sind so schlecht, die ziehen wir 3-0 weg. Ja. Bayern war gut.
Sehr gut sogar.
Vom Prinzip hat ja Dortmund auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Also ohne Videoschiedsrichter hätte Bayern vielleicht 4-3 gewonnen, weil die zwei Abseitstore, das erste war sehr deutlich, aber das zum
eine,
Schluss...
Aber da war doch auch der Linienrichter, der schon die Fahne gehoben hat, ohne Videoassistent.
Ja, und trotzdem.
Wie beim, und trotzdem, beim, kannst du nicht sagen, und trotzdem, der hat das abgepfiffen als Abseits, da kannst du nicht sagen, und trotzdem.
Wie, beim DFB-Pokalspiel, wo Dortmund damals verloren hat, weil, wie war das, der Ball war nicht drin oder es war Millionen Meter Abseits und da hat kein Mensch sich drum geschert. So, und dadurch ist Bayern-Pokalsieger geworden.
Nein, du hast gesagt, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde, hätte Bayern auch gewonnen. Und ich sage, das ist falsch, weil die beiden Abseitstore hat der Linienrichter die Fahne gehoben.
Hat er gleich richtig
gemacht.
Und
dann brauchst du keinen Videoschiedsrichter.
Ja, okay.
Es war ein Topspiel ohne Videoschiedsrichter.
Ja, genau.
Das war aber nicht schlecht. Und es war ein Topspiel. Also, ne, nicht
und
nur
auch Top-Schiedsrichterleistung.
Ja,
ne?
Und es war wirklich
Wobei, war das ein Elfmeter?
Ich habe mit meinem Sohn geguckt und der hat sofort gesagt, es war einer. Und ich habe gesagt, uiuiui. Also man sah, wie der Neuer die Hände weggenommen hat. Und natürlich ist der Torwart in ihn, also der Neuer ist in ihn reingerauscht, weil er halt geglitscht ist über den Rasen. Also klar kann man das sagen. Aber wenn du dann dir anguckst, wie Marco Reus den Ball vorgespielt hat. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Marco Reus nicht berührt wird, dann geht der Ball aber sowas von an die, ins Aus.
Ja, ja, klar.
Also er hatte gar keine Chance, aufs Tor zu schießen. Und insofern
finde ich... Du siehst ja auch, wie er da einfädelt bei Neuer, um dann zu fallen. Nee,
er ist einfach gerade ausgelaufen. Und dann ist er dann... Und dann hat er... Also,
ja.
Er wollte den.
Weil er auch wusste, aus der Szene kann ich nichts mehr rausholen als einen Elfmeter.
Nee, ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, du kennst die Regeln und das ist so ein... Und da bin ich jetzt... Ich meine, wir haben hier so oft und ich befürchte, wir werden das auch noch so auf dem Videoschiedsrichter echt kritisieren, weil ich finde, der hat die erste Bundesliga, und das sage ich wirklich als Zweitliga-Zuschauer momentan, ich finde die zweite Liga nicht vom Fußballerischen, die ist natürlich limitiert, aber dass da kein Videoschiedsrichter ist, genieße ich. Weil ich finde, manche Spiele sind echt kaputt durch den Videoschiedsrichter.
Ja, das stimmt.
Und hier muss man sagen, war der Videoschiedsrichter aber 100% korrekt, weil das war keine klare Fehlentscheidung.
Nö.
Manche Schiedsrichter geben so einen Elfmeter, manche geben ihn auch nicht. Und egal, was der Schiedsrichter macht, ob er ihn gibt oder nicht gibt, so richtig beschweren kannst du dich nicht, weil der eine sagt, ey, wie ich es gerade gesagt habe, der Ball war eigentlich weg, das war keine Torchance mehr. Und der andere sagt, ey, der hat ihn auch echt der ist dann voll.
Ich meine, nur weil es keine Torchance ist, darf ja trotzdem nicht einer einen im Strafraum mal eben umgrätschen.
Ja, und deswegen war es ja gut, dass der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, weil er soll ja eigentlich nur eingreifen, wenn er glaubt, das war eine klare Fehlentscheidung. Und vielleicht, wenn der Schiedsrichter nicht gepfiffen hätte, das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber wenn der Schiedsrichter nicht gepfiffen hätte, vielleicht hätte sich der Videoschiedsrichter auch nicht gemeldet. Weil er sagt, ja, kann man so auslegen, lass ich jetzt weiterlaufen. Ne? So, weil wenn du dir das dann anguckst im Screen und du siehst, wie der Reus mit dem linken Fuß da in den Bauch von dem Neuer, du hast gerade gesagt, einfädelt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er hat das ganz bewusst gemacht. Ja, da hätte vielleicht auch ein Schiedsrichter gesagt, ja, den gebe ich ihm nicht. Ne? Man weiß es nicht.
Die Frage ist halt, warum Neuer da überhaupt hingeht. Ne?
Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du musst dich ja sofort entscheiden als Fußballer. Ne? Ja, du kannst ja nicht nur lange warten wie beim Schach, sondern du musst schnell reagieren, dafür wirst du bezahlt. Und eben, dann muss man auch mal sagen, so ein Weltklasse-Torhüter wie Neuer, der macht ganz, ganz viel, ganz, ganz richtig. Aber du bist halt auch nicht perfekt und weiß er auch, dass er da vielleicht beim nächsten Mal... Er hätte anders reagieren müssen.
Ob er in letzter Zeit noch so viel richtig macht, ist natürlich auch noch eine große Frage.
Vielleicht ist er
nicht
mehr Weltklasse, vielleicht ist er nur noch Klasse, das kann ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir beide uns nicht erlauben dürfen, zu sagen, was ein Manuel Neuer zu tun hat, zu lassen hat, weil insgesamt hat er ja doch ein bisschen mehr Ahnung als wir. Schätze ich jetzt mal.
Das schätze ich auch.
So, und wie heißt dieser Spanier, der da wieder reingekommen ist, der alle 29 Minuten trifft und dann irgendwie auch wieder nach 14? Dieser Alcacer. Ja, wie geil.
Alcacer. So spricht man sonst.
Na, wie der cool geblieben ist. Und der Neuer bleibt ja immer lange oben.
Ja,
ne? Und der ist so cool geblieben. Und lupft ihn dann da genau in die richtige. Also das war ja auch ein unglaubliches Spiel.
Ja.
Echt toll.
Tolles Spiel.
Ja. Und deswegen...
Klar, und bringt die Liga natürlich jetzt in eine Lage, ne? Du hast ja nur die Champions League-Plätze, ne? Und da hat dann einer gefehlt, wo man gedacht hat, huch, wo sind die denn? Und sie sind tatsächlich auf dem 5. Platz zurzeit. Ne?
Ja, ich weiß schon nicht, wen du meinst, aber lass uns doch mal über Dortmund sprechen. Noch kein Spiel verloren. 8 Siege, 3 Unentschieden. Das ist mal richtig klasse.
Ja.
Und sie sind auf Platz 1 in der Tabelle.
Ja, haben auch schon 33 Tore geschossen.
Und deswegen ist jetzt die ganz große Frage, wenn du das hörst, dass die Platz 1 in der Tabelle sind und ich frage dich, was hat Borussia Dortmund und der Hamburger Sportverein gemeinsam? Wie ist dann deine Antwort?
Ja!
Der HSV grüßt von ganz oben in der zweiten Liga. Für alle Hörer, die die zweite Liga nicht mehr so richtig verfolgen, weil sie natürlich ihren Club in der ersten Liga verfolgen. Lasst euch gesagt sein, der HSV ist mal wieder da, wo er eigentlich hingehört. Auf der Sonnenseite des Fußballlebens, ey. Was für ein Genuss momentan. Wir haben den Trainer entlassen. Ich habe das in meinem Nur der HSV-Podcast kritisiert. Ich bleibe auch weiterhin dabei, dass ich es halt moralisch nicht gut finde. Aber sportlich muss man sagen, Hannes Wolf zum HSV gekommen, 4 Spiele gecoacht, 4 Siege, davon 3-0 und nur 1 Gegentreffer. Und er macht gar nicht so viel anders beim HSV, aber, und das würde ich sagen, hat man gegen Köln schon gesehen und jetzt auch gegen Aue, das war unser letzter Gegner, dass der HSV auch endlich wieder zeitweise einen ganz guten Fußball spielt. Natürlich, wenn wir gerade über Dortmund, Gladbach, Frankfurt, Leipzig, Bayern und so weiter sprechen, natürlich, das ist unerreicht, ja, also natürlich spielen wir auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Aber wenn ich mir so jetzt die Entwicklung der Mannschaft angucke in den letzten Wochen, dann muss ich sagen, als Fan ist man mal ganz froh, wie ich
sage. Ja, sicher. Aber ihr müsst ja auch froh und glücklich sein, ne? Also da, wo ich mal in das Spitzenspiel reingucken konnte, war eben HSV gegen Köln. Und das war ja eher weit weg vom Spitzenspiel, weil oder halt dann doch nur zweite Liga, aber da war halt nicht so viel mit Tor.
Hast du die erste oder zweite Halbzeit gesehen?
Von jedem ein bisschen.
Weil die zweite fand ich war eigentlich
ja,
sehr
ja, also man hat schon gesehen, ihr gut, wolltet ja. es mehr und deswegen habt ihr am ja. Ende dann auch gewonnen, aber trotzdem war es ja glücklich. Ne? So. Es war wieder Lasogga an der richtigen Stelle.
Lasogga?
Ja. Ach, auf einmal, ne? Guck mal, auf einmal liebt der HSV wieder Lasogga. Ja.
10 Tore Lasogga.
Ja.
Der hat hinten eine 10 drauf, hat auch schon 10 Tore.
Ach so, scheiße, jetzt hört er auch auf. Ne?
Jetzt hört er wahrscheinlich auf. Bis seine Mutter ihm sagt, nee, das ist nicht die Zahl der Tore, die du schießen musst, du musst noch mehr schießen. Aber gut, vielleicht hört Lasogga ja diesen Podcast, dann sagt er, ach so, da muss ich nochmal treffen vielleicht und nochmal. Nein, aber du hast natürlich recht, also das Niveau des Spiels war jetzt nicht sehr hoch, also da gab es schon bessere Spiele in der zweiten Liga, aber ich empfand, also der HSV war in der zweiten Halbzeit da schon deutlich
also attraktiv. Ihr wolltet
und jetzt auch gegen Aue das Spiel, muss ich sagen.
Das war ja jetzt recht glatt. So,
ja, ne? Und das war und so auch verdient in der Höhe. So.
Es kommt auch nur darauf an, dass du deine Punkte einfährst und dass du eben Ruhe hast und da stehst, wo du am Ende auch stehen musst. Ja. So ist es nun mal einfach. Ja. Ne? Und dadurch, dass ihr jetzt so einen Top-Start mit dem Wolf habt, kann man dann auch nur sagen, habt ihr alles richtig gemacht.
Und vor allen Dingen, denkt daran, du hast mich vor einer Viertelstunde oder vor 20 Minuten irgendwie das mit Kostic gefragt. Mhm. Ich weiß, also noch nie hat der HSV mit einem neuen Trainer die ersten 4 Spiele gewonnen. Und ich weiß gar nicht, wann der HSV überhaupt mal 4 Spiele hintereinander gewonnen hat. Wirklich, das muss schon viele Jahre her sein, wirklich wahr. Ja. Und ich glaube einfach, das ist auch so eine Kopfsache. Ich glaube, dass du jetzt selbstbewusster in das Spiel gehst. Das nächste Spiel nach der Länderspielpause ist zu Hause gegen Union Berlin. Die sind Dritter.
Okay.
Und es sind die einzige Mannschaft, das hat Union Berlin wieder mit Dortmund gemeinsam, die noch kein Spiel verloren haben. Dafür haben sie aber 8-mal schon unentschieden gespielt, aber noch kein Spiel verloren. Und wenn du dieses Spiel zu Hause gewinnen solltest, dann würde ich jetzt mal sagen, brennt in der Hinrunde nicht mehr viel an. Also dann, glaube ich, hast du so ein dickes Kreuz, dass du irgendwie sagst, so in die nächsten Spiele bis Weihnachten irgendwie werden wir jetzt auch
besonders
noch.
Besonders du hättest dann auch reißen. 7 Punkte Vorsprung vor Union. Klar. Ja. Aber Union hat sich zum Beispiel im DFB-Pokal gegen Dortmund verdammt
gut.
Die hätten da auch gut gewinnen können. Da hätte sich Dortmund nicht beklagen dürfen. Also es ist halt noch nicht vorbei.
Nein, natürlich ist es nicht vorbei, aber die Momentaufnahme ist halt momentan ganz schön.
Ja, natürlich. Zurzeit ist es schön, aber du siehst, da sind mindestens 4 Mannschaften, die da oben gut mithalten können und nur 2 steigen auf. Einen Relegationsplatz würde ich mir nicht erwünschen, ne, so ja, als Fan.
Das will natürlich keiner, besonders nicht als Zweitligamannschaft, weil wir natürlich wissen um die Statistik.
Genau.
Ja, aber so wie es jetzt aussieht, muss ich sagen, HSV und Köln, es sind schon die beiden Mannschaften mit dem größten Potenzial. Köln jetzt, nachdem sie gegen den HSV verloren haben, das nächste Spiel haben sie 8-1 gewonnen. 8-1, muss man sich mal vorstellen. Also ich denke, dass der HSV und Köln tatsächlich ihre Favoritenrolle auch gerecht werden können. Und dann hast du Union Berlin, du hast aber auch den FC St. Pauli. Ich finde auch Greuther Fürth spielt einen ganz guten Ball, wenn man sie sich so anguckt. Auch wenn sie das letzte Spiel jetzt verloren haben.
Auch Heidenheim ist gefestigt wieder. Ne? Die hatten ja mal 2 Saisons,
ja, wobei
wo sie
die
nicht
haben
so
gegen
sind.
Heidenheim haben wir gespielt, die haben mir jetzt irgendwie auch nicht so gut gefallen. Aber Greuther Fürth, wenn ich das so sehe, fiel mir noch jetzt auf. Ja, Heidenheim und Regensburg mögen das jetzt verzeihen. aber die haben mir noch so, wo ich so denke, ja, das ist für eine zweite Liga eigentlich ganz guter Ball. Also ich bin gespannt. Die zweite Liga ist definitiv spannend und die Bundesliga ja auch. Ja, und wenn wir dann nach unten gucken, Ingolstadt.
Ja, heftig, ne?
Ja. Das ist aber auch echt
also
traurig.
Also da geht es ganz schnell runter jetzt so. Ne? Von wegen erste Liga-Zeiten war schön. Letzte Saison war schon knapp. Jetzt haben sie schon mit Nuri einen neuen Trainer geholt. Der hat noch kein einziges Spiel gewonnen. Ne? Also da ist so der Trainerwechsel mal nicht gerade positiv verlaufen.
Ja.
Gut, aber ist der Abstand zum rettenden Ufer ist ja noch klein. Also da ist noch nichts passiert. Bielefeld hatte so einen guten Start, steht jetzt auf einmal ganz überraschend mit da unten. Aue hat sich wie üblich hochgearbeitet, also immer erstaunlich, wie
die
dieser
haben auch ganz
Verein
gut mitgespielt. Ja,
sag ich mal,
war auch eine ganz
immer
gute
schafft.
Stimmung da im Stadion. Ja. Fand ich, also das ja. Hat mich.
Und Magdeburg, die spielen halt zu oft unentschieden, sonst hätte da auch schon mehr drin sein können. Unentschieden spielen ist heutzutage echt Kacke. Ne? So, ja. Also das kannst du einfach nicht bringen. Das versaut dir in der Tabelle. Ne?
Gut, so, ja. Jetzt haben wir 50 Minuten aufgenommen,
ja.
Roxy. Ich würde sagen, unsere Getränke sind ja alle. Und deswegen mache ich mal was Neues auf.
Oha.
Aber
ja.
Jetzt nehmen wir mal hier einen schönen Rotwein.
Okay.
Wir brauchen jetzt einen schönen Melot. Wir brauchen jetzt mal Alkohol.
Okay.
So, ich muss das Mikrofon mal kurz
weghalten.
Ja,
ich kann das ja sonst halten für dich.
Oder du hältst es.
So. Warum trinken wir denn Rotwein?
Weil wir jetzt,
ja,
wir müssen jetzt über eine Mannschaft sprechen, über die werden, ich sag mal, wir reden schon über den FC Bayern, ja, die Bayern, ne, über ja. Die,
hey, hey, Super Bayern, oh, nee, gar nicht Super Bayern.
Nee, doch nicht so. So, aber wenn ich mir so andere Podcasts anhöre oder hier ganz besonders Talksendungen im Fernsehen, dann ist ja immer 80% Bayern München.
Ja, ja.
Das ist ja bei uns nicht
was
so.
Was auch echt ätzend ist, ne?
Ja.
So, und auch nicht gerechtfertigt.
Wieso kriege ich das hier nicht auf?
So. Kannst du einfach von oben machen, einfach auf, das geht eh kaputt.
Okay, alles klar. So, also machen wir jetzt mal hier einen schönen Weihnachten. Haben wir schon mal einen Wein getrunken während der Podcast?
Ja, nee, wegen einem Podcast doch, weil wir schon mal welchen Geschenk gekriegt haben. Daran
oh,
kann ich mich erinnern.
Ist ja schon wieder Weihnachten.
Das war jetzt aber dezent gespielt hier.
So, bald ist ja wieder Weihnachten. Müssen wir wieder Gedichte einfordern von unseren Hörern.
Ja, wäre schön, ne?
Ja. So. Weihnachten ist ja das Fest der Tradition. Ich weiß, Tradition ist anstrengend.
Uff. Aber ohne merkt man auch, dass was fehlt, oder?
Absolut.
Also, ne, das ist. Ja. So. Ja, dauert länger, merkt ihr, ne? Es ist nicht so ein Kronkorken abmachen. Oh, aber da, es tröpfelt. So.
Noch ein Glas.
Sehr schön, Dankeschön.
Vielen Dank, Boxy, dass du
guter
mir das
Tausch, Mikro gegen ja. Glas Rotwein. Ne?
Also dann, ne? Zum Wohl.
Stößchen, ja.
Auf die Bayern. Der ist gut, ne?
Mhm. Auch sehr der gute ist. Temperatur.
Ja. So, jetzt sprechen wir
oh, ja. Ja.
über unsere Lieblingsmannschaft natürlich, ne? Über den FC Bayern München. Ihr habt da lange drauf gewartet, ist wahrscheinlich. Ja, über 50 Minuten habt ihr gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wieso sprechen wir nicht über den FC Bayern München? Wir müssen über drei Themen sprechen, lieber Boxy.
Oh,
wow. Die mit dem FC Bayern mehr oder weniger direkt zu tun haben.
Ja.
Und Thema Nummer eins ist natürlich die sportliche Situation beim FC Bayern München. Du hast es ja eben schon angesprochen. Sie sind unglaublich. In der letzten Länderspielpause des Kalenderjahres, Mitte November, gehen sie in eine Länderspielpause auf Platz 5 in der Tabelle. Zugegeben, sie sind punktgleich mit Eintracht Frankfurt auf Platz 4. So fair müssen wir jetzt natürlich ja. bleiben. Es ist nur ein Torverhältnis. Und wie Uli Hoeneß ja vor kurzem gesagt hat, Torverhältnisse interessieren ihn ja nicht. Ne? Und hat er natürlich nach dem 11. Spieltag auch nicht ganz unrecht. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Aber es ist ja diese Psychologie. Na, du hast gesagt, für dich ist immer wichtig, dass deine Mannschaft möglichst auf der ersten Seite der Tabelle ist, unter den ersten 9, ne? Wenn du an die Tagesschau siehst oder so.
Ja,
und
da ist man immer ganz beruhigt.
So, dann sagt man, alles so läuft's. Und ich glaube, für einen FC Bayern-Fan oder auch für den FC Bayern München als Verein ist natürlich unter dem Champions-League-Strich auf Platz 5. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Also da kann ich mich ja kaum
erinnern.
Ja,
mindestens 6 Jahre ist es her. Ja, aber
was macht das mit dem Verein? Oder stehen Sie da berechtigt? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, fällt mir auch gerade auf. Also dann machen wir es mal sportlich. Stehen Sie da berechtigt?
Ja, weil die anderen Mannschaften, die Sie auch geschlagen haben, haben ein Tickchen noch besser gespielt. Ja, klar kann man jetzt auch sagen, wenn der Lewandowski eine Millisekunde später startet, dann macht er das da 3-3 und ist auf gleicher Höhe und nicht im Abseits. Und dann mit einem 3-3 in der letzten Sekunde wäre Bayern der gefühlte Gewinner des Spiels gewesen. Ne? Also es war natürlich auch schon Pech, wobei eben halt aber so diese Heimniederlage gegen Gladbach mit 0-3, das war schon ziemlich sang- und klanglos und untypisch, dass da eben nicht die Gegenwehr und noch der Turnaround kam, sondern ein glattes 3-0 rauskam. Aber ich finde halt genau wie in dieser Partie gegen Dortmund, totgesagte leben immer länger. Also jetzt irgendwie Bayern in eine tiefe Krise oder sowas zu schreiben, wäre völlig falsch. Das haben sie gezeigt, dass sie da sein können, wenn es drauf ankommt. Und es ist doch einfach zurzeit nur schön, diesen Moment zu genießen, dass Bayern halt nicht so unantastbar, uneinholbar wirkt. Sie wirken verwundbar, so wie jede andere Bundesligamannschaft auch. Und so wie jeder andere Fan von einer Bundesligamannschaft sagt, oh, hoffentlich schaffen wir das heute. Egal, ob du Favorit bist oder nicht, ne, so und wirklich gespannt bist, so geht's auf einmal den Bayern auch wieder. Und für alle Bundesliga-Fans, die auch mal eine spannende Meisterschaft haben wollen, kann man nur sagen, Gott sei Dank. So, danke, lieber Fußballgott. Warum auch
wir
immer.
Wir haben ja auch am Anfang dieser Saison hier einen sehr denkwürdigen Podcast aufgenommen, wo wir auf der einen Seite gesagt haben, dass uns dieser Profifußball, diese Superkommerzialisierung irgendwie auch auf den Sack geht. Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Ja.
Ich glaube, das hat sich jetzt zumindest bei mir und ich denke bei dir auch jetzt nicht so dramatisch verändert, diese kritische Sichtweise. Aber wir haben auch gesagt, dass es so langweilig ist in der Bundesliga, denn das muss man auch mal dran erinnern. Niko Kovac kam, alle denken, na, der neue Trainer, mal sehen, na, vielleicht straucheln die. Und wir haben ja super souverän gespielt in den ersten Spielen und du denkst, ach du Scheiße. Und das war dann auch unsere Empfindung damals, dass wir sagen, oh Gott, es wird wieder so langweilig. Und dann kam auf einmal das Spiel, ich glaube, es war gegen Augsburg, ja, wo dann Augsburg in München gewinnt, war das so? Oder haben
wir unentschieden gespielt? Ja? Ich weiß gar nicht, gegen wen sie das erste Mal noch verloren haben.
Also gegen Berlin haben sie...
Das war es, genau.
Genau.
Und Augsburg, sie haben Berlin, Gladbach und Dortmund
verloren, oder?
Nein, sie haben drei Niederlagen. Genau, Berlin...
Ach so,
ja, Gladbach gut, war, und Dortmund.
Genau, da war Augsburg ein Unentschieden und dann war nachher Freiburg deutlich später dann auch nochmal ein Unentschieden. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, die Mannschaft ist verunsichert und natürlich fragt man sich, woran liegt das? Liegt es am Trainer, liegt es an den Spielern? Und ganz oft wird ja gesagt, und ich schließe mich diesem Eindruck auch ein Stück weit an, dass man sagt, ist dieser Kader im Gros einfach überaltert? Auf der einen Seite vom Alter der Spieler, auf der anderen Seite aber auch von dem Erreichen, was die Spieler erreicht haben. Also manche von denen sind ja sechsmal Deutscher Meister geworden. Oder wenn du seit 3-4 Jahren spielst, bist du halt 3- oder 4-mal Deutscher Meister geworden. Und hast, glaube ich, auch einen DFB-Pokal 1-2-3-mal gewonnen und in der Champions League unter die letzten 8 oder die letzten 4 oder so. Na, also dass man sagt, sind die dann einfach zu satt? Denn mir fällt, ich verfolge jetzt auch nicht jedes Bayern-Spiel, aber mir fällt auch, wenn ich die Bayern sehe, wer mir echt immer ganz gut gefällt, ist der Gnabry. Mhm. Und der hat halt auch noch nichts gewonnen. Also vielleicht mache ich es mir zu einfach mit meiner Beobachtung, aber wo ich so denke, ja, Robben, Ribéry, wie sie alle heißen, du weißt, ich mag sie nicht, aber ich würde denen niemals absprechen, dass die unprofessionell sind. Ich glaube, ein Robben oder Ribéry von ihrer Einstellung zu ihrem Beruf, die können auch 20 Mal Deutscher Meister werden und die geben trotzdem 100%. Also ich würde ja nicht sagen, dass es an deren Einstellung liegt, aber vielleicht liegt es dann doch an diesen letzten 5% manchmal. Ne? Und ich finde, beim Dortmund-Spiel hast du es dann auch gesehen. Das ist irgendwie...
Ja, aber Bayern ist auch zweimal in Führung gegangen. Ne?
Ja, also, und haben es trotzdem noch verloren, muss man sich ja vorstellen. Ja. Sie haben ihre beste Leistung der Saison gezeigt und haben verloren.
Ja, aber halt auch unglücklich, wenn man so die Bayern-Brille auf hat. Ja.
Seit wann hast du denn die Bayern-Brille auf?
Ich tue jetzt nur mal
so. Ach so, du tust so. Bist ein Schauspieler geworden. Aber finde ich ja gut, du machst mal hier so einen Gegenpol. Also nein, ich finde also, nämlich nicht. Sie haben natürlich Abseits-Tor geschossen. Ich sag ja auch nicht, dass Dortmund klar besser war. Das wäre ja völliger Quatsch.
Hätte Reus seine Chancen reingemacht, dann hätte es auch 5-2 ausgehen können.
Deswegen sage ich ja, ne? Also wenn, na, oder meinetwegen 5-3 oder 5-4, wenn der Abseits, wenn die mal einen Schritt nicht im Abseits gewesen wären. Aber sie waren sie nun mal.
Ja. Ich denke, es ist so eine Melange aus vielen dieser Gründen.
Ist ja meistens so, ja.
So, ich denke, man kann nicht sagen, der Grund ist nur, weil die Leute älter sind. So, ja. Wenn du nur junge Spieler hast, ohne Erfahrung, lass jetzt mal Dortmund in die erste Krise kommen, dann kann die Krise aber auch vielleicht 5, 6, 7 Spiele dauern und dann ist die Meisterschaft wieder weg, weißt du? Und in der Champions League bist du dann im K.O.-System auch ausgeschieden, ja? Also, wenn Bayern sich jetzt die Krise nimmt und zum Ende der Saison, wo es wichtig ist und die ganzen K.O.-Spiele und sowas kommen, da ist, dann sagen wir nachher alle, ja, es hat mal eine Zeit lang so ausgesehen, aber am Ende grinsen wieder die Bayern, ja?
Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht unrealistisch.
Ja, ich sag mal, sie haben ja auch in der Champions League einmal gepatzt und haben jetzt gegen Ajax Amsterdam nur 2-2 gespielt und die Auftritte gegen Athen waren auch so ein bisschen glanzlos, wobei man dann immer auch so sagt, so ja, muss es denn auch immer, muss es denn jedes Mal Hurra-Fußball und wenn Bayern nicht 4-0 gewinnt, dann muss man einen Haar in der Suppe suchen. Das ist halt schwer. Und klar, ich sag mal, wo ich eher denke, was da auch intern dann vielleicht an Unruhe ist, dass dann komischerweise, also gerade jetzt gegen Dortmund, haben dann doch wieder nur die ganzen Alten gespielt. Ja, so, warum hat ein Müller gespielt? Ja, der war in den letzten Spielen nicht gut, kam eigentlich in letzter Zeit nur noch von der Bank und gegen Bayern wird er aufgestellt.
Gegen Dortmund.
Gegen Dortmund. Und
ich pass auf.
Und wer auch immer auf seiner Position in letzter Zeit gespielt hat, der wird natürlich auch pissig sein und sagen, ey, wieso? Ne? So, und genau so fängt es jetzt dann an mit Hummels.
Der, ja, wen wo, haben sie denn da auf der Bank? Ja, sie hatten den Ramirez.
Oder hat Gnabry da
gespielt. Oder heißt gespielt? Der Ramez? Ramez heißt Ramez, der, glaube ich. Ja. Ja, aber der ist ja irgendwie disziplinlos, sagt man zumindest, und kommt irgendwie zu spät oder was weiß ich.
Ja,
ja, oder hat ja vor ein paar Wochen sich kritisch gegenüber Kovac geäußert. Also das war irgendwie disziplinarisch. Und ansonsten, das war es ja. Wenn du gestern dir, also im Moment der Aufnahme, nee, es war ja vorgestern das Topspiel, glaube ich, ne? Also egal. Egal, wenn du dir das letzte Wochenende anguckst, das Topspiel. So, da muss man ja sagen, wen hat Favre gebracht? Ja, diesen Alcacer und Dahoud und so weiter, geile Fußballspieler. Und wen hat Bayern gebracht? Süle, das ist, sage ich mal, ein 1-zu-1-Tausch von Hummels, auch von seinem Niveau, der hat sich ja gut eingegliedert. So, aber klar, aufgrund seiner Position ist das jetzt nicht Angst und Strecken für den Gegner. Und Wagner. Jetzt mal ganz ehrlich. Und das andere ist Dahoud und Alcacer. Da sagt man so.
Ja, also, gut, Dahoud hat jetzt auch noch nicht so super internationale Klasse gezeigt. Ne?
Ja, aber also, den finde ich, den fand ich schon bei Gladbach super und jetzt auch. Ich finde, der ist so ein Spieler, dem traue ich noch ganz viel zu.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch
der,
so.
Der hat die Zukunft, das will ich sagen, der hat die Zukunft vor sich. So.
Und das ist halt eben das Thema. Ne? Dann doch, ob bei Bayern nicht die Leute entweder zu alt oder, und das Argument sehe ich nämlich ganz genauso, die sind einfach zu satt. Ja,
vielleicht.
So, ich meine, da sind viele Weltmeister geworden, das ist das Höchste, was du schaffen kannst. Dann bist du so oft Meister geworden. Ich glaube, es ist schwer, sich dann jedes Mal zu motivieren. Und, was man ihnen auch zugute halten muss, wenn du bei Bayern München spielst und die eh immer überall am weitesten kommen, machst du auch immer die meisten Pflichtspiele und bist Nationalspieler. Also, ich glaube, jedem tut es dann auch einfach mal, würde es besser tun, im Kopf mal geistige Frische zu bekommen, indem ich eben nicht andauernd spielen muss.
Ja, aber da ist dann
ja
die Kritik, aber da ist dann die Kritik, dass der Kader zu dünn ist. Ja, dass sie dann halt Leute auf der Bank haben, wo du sagst,
ja, oder die sie dann halt auch nicht oft genug einsetzen, damit die es dann aber auch mal lernen.
Man muss natürlich auch fairerweise immer wieder dazu sagen, das wird auch sehr gerne vergessen, sie hatten auch echt Pech am Anfang der Saison. Ne? Stichwort Coman, Stichwort Thiago und so. Also sie haben echt wichtige Spieler und auch mit Coman zum Beispiel auch echt jüngere Spieler, wo so ein bisschen mehr auf die Zukunft ist, Langzeit verletzt. Das ist natürlich auch scheiße, ist ja klar. Also ich empfinde, sie stehen sportlich völlig berechtigt nicht super weit oben, aber sie stehen auch sportlich berechtigt ja nicht ganz weit weg von den ersten Plätzen, teilweise nur Torverhältnis oder ein paar Punkte. Also insofern, sie gehören schon weiter natürlich zu den Top-Mannschaften, aber sie sind anfällig und wenig souverän. Aber das können wir uns als Bundesliga-Fans ja, auch wünschen.
Sie sind halt jetzt eine normale Bundesliga-Mannschaft, so wie alle anderen auch.
Auf dem Platz. Und jetzt kommen wir zum zweiten meiner drei Punkte, wenn wir über den FC Bayern sprechen. Jetzt sprechen wir bitte über die FC Bayern-Führung.
Ja.
Über die Vereinsführung.
Ja.
Die Säcke vom FC Bayern. Das muss man wirklich jetzt hier mal sagen. Die Säcke vom FC Bayern. Ich glaube, sie haben ihre legendäre Pressekonferenz extra kurz nach unserer letzten Podcast-Folge gemacht, weil sie genau wussten, ja, Hobbs und Proxy, jetzt ein paar Wochen Pause, bis die wieder loslegen, dann haben sie es bestimmt vergessen. Nein, haben wir uns aufgeschrieben, haben wir uns notiert. Ja, darüber müssen wir natürlich noch einmal sprechen. Proxy, wir haben darüber, und ich hoffe, die Hörer glauben uns das, denn wir haben uns ja selber jetzt 3-4 Wochen nicht gesehen und auch nicht gesprochen. Wir haben selber noch nicht über die Pressekonferenz gesprochen. Wie denkst, hast du sie dir denn angeguckt? Ich habe sie mir ganz angeguckt.
Ja, natürlich.
Du auch? Wie denkst du denn darüber? Was war das? Also ich will nicht alles verraten, ich komme ja gleich dazu, aber ich hatte eins dieser seltenen Momente, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du vorm Fernseher sitzt und du siehst etwas und du kriegst schweißnasse Handflächen vom Fremdschämen.
Ach so.
Kennst du das? Wo du denkst so, oh bitte nicht, das glaube ich.
Ich dachte jetzt eher, dass man in dem Moment merkt, man guckt jetzt irgendwie ein Stück Fernsehgeschichte.
Ne?
Ja. So,
wie Trapattoni oder so.
Genau, ja. So was ganz Besonderes, das, was noch in zig Jahren erwähnt werden wird. Und klar, das war es natürlich.
Ja.
Ne? Fremdschämen, ja, das kam ja erst. Ne? Also am Anfang hast du ja nur so gedacht, so um Gottes Willen, also von allen dreien, ne? Vom Brazzo natürlich ganz besonders, weil der sonst nicht so gutes Deutsch spricht, hat man gemerkt, dass die sich irgendwie ihre 10 Sätze da jeder zigmal durchgelesen und auswendig gelernt hatten und von Anfang an wussten, so das und das sag ich und ich sag's auch genau so, damit's dann auch irgendwie seine Wirkung erzeugt. Ja?
Mann, war das peinlich.
Hat es dann aber eben gar nicht.
Ja? Lass uns das mal ganz kurz durchgehen. Der Erste, der gesprochen hat, war Karl-Heinz Rummenigge. Ja. So, der kam ja, er wollte was zitieren und ich persönlich hatte schon Angst, dass er wieder dieses Gedicht zitiert. Lieber Franz, wir danken dir.
Ja.
Wir danken dir sehr.
Aber es gab ja diesmal nichts zu danken.
Es gab nichts zu danken. Ja, das wusste man ja in dem ersten Moment. Als er sagt, ich zitiere was, hätte ja sein können, dass er sagt, Mensch, 100 Jahre Franz Beckenbauer, da haben wir mal gedacht, wir machen mal eine Pressekonferenz. So. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott, die werden jetzt, der zitiert schon was, der kann nicht zitieren. So, dann zitiert er das Grundgesetz. Da wissen wir natürlich alle, ne, die Würde des Menschen und blufft dann die Journalisten an. Und auch so allgemein, also ihr Medien da,
ja,
ne?
Ja, ja.
Wo ich so denke, höchstwahrscheinlich, also das war ganz, also ich fand's, lass uns das Person für Person mal kurz durchgehen. Ich fand den Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge höchst unsympathisch, weil der hatte sich da Sätze hingeschrieben, die hat er dann gesagt und wenn er dann den vorgelesen hat, dann hat er so in die Runde geguckt und hat gesagt, sag mal, geht's noch? So, ne? Also der wollte es dann irgendwie noch so untermauern, aber es
wollte er das? Ist ihm nicht einmal auch dieser Satz rausgerutscht von wegen, ich soll das hier sagen? Ich glaube, das hat er einmal gesagt, wo ich so dachte, was?
Aber wo ich so denke, ey, Karl-Heinz, du kannst es einfach nicht. Das geht nicht. So, dann kam, oder hast du dazu noch was zu sagen?
Nee.
Dann kam Uli Hoeneß. Da muss ich sagen, natürlich war er von allen dreien der peinlichste, aber eigentlich war er auch der authentischste, weil er war der Einzige, der wenig bis gar nichts abgelesen hat, sondern wo du gemerkt hast, den nervt das wirklich, also ihm selber nervt diese Situation mit den Medien, und da hat er mal dann seine Meinung gesagt. Und dann hat er noch am Anfang sich noch zurückgehalten, hat es versucht zu verallgemeinern, aber als dann die Fragerunde mit den Journalisten kam, konnte er dann natürlich den Uli nicht...
Ja, aber damit hat er aber alles kaputt gemacht.
Ja, natürlich hat er damit alles kaputt gemacht. So. Aber ich muss sagen, ich fand ihn auf der einen Seite am peinlichsten, aber ich fand ihn dennoch irgendwie am authentischsten, wo ich so denke, den nehme ich das noch so ab. So, und den Brazzo, den nehme ich das gar nicht ab. Nee. Also ich glaube, dass der über... Also ich glaube, der hat gedacht, Scheiße, ich muss jetzt hier was sagen. Weil natürlich denkst du denkst, dieser Typ, der ja auch, glaube ich, mal Fernsehjournalist war, ne, der Pressesprecher da vom FC Bayern, den kennt man irgendwie auch vom Fernsehen irgendwie. So, da habe ich immer gedacht, ey, die haben doch, der FC Bayern als größter Club in Deutschland, die haben doch sicher eine teure Medienabteilung. Ja. Und wenn die Chefs sagen, hier, wir haben hier mal was vor, wir wollen hier mal so Medienbashing machen, da muss doch die Medienabteilung sagen, also keine gute Idee, abblasen machen wir nicht, lieber nicht. Aber natürlich Rummenigge und Uli, die sind natürlich präsent und sagen, Schnauze, wir machen das jetzt so. Also,
unangenehm. Ja, so kommt es einem doch auch vor. Das hat Uli hat das gewollt und hat gesagt, ich mache das aber nicht alleine und ihr kommt mit.
So, ja. So, und Brazzo hat höchstwahrscheinlich gedacht, ach du Scheiße, ja. Ich, der sowieso einen schweren Stand hat bei den Medien, ich muss ja eigentlich mit denen eher Everybody's Darling sein, damit man mich so ein bisschen für voll nimmt, aber ich kann meinen beiden Chefs jetzt auch nicht in den Rücken fallen, also muss ich jetzt auch den Bad Hassan spielen. Und das war ja...
Bad Hassan,
ja. Und das ging ja sowas von in die Hose. Das hat man dem ja nicht... Einen Satz habe ich den abgenommen, nee, dass der das meint, was er da sagt.
Ja, genau.
Und dann war er so gespielt böse und wütend. Und du denkst, ey, das ist jetzt ganz schlechtes Schmierentheater. Das ist... Hassan, das meinst du doch. Das meinst du doch nicht wirklich. So, also das war ganz schlimm.
Ja, du hast halt gemerkt, das waren, wie gesagt, also wenn man ihn spontan das Mikro hinhält, ist sein Deutsch nicht flüssig genug. Und die Sätze kamen flüssig, sogar auch mit einer gewissen Betonung, aber eben mit seinem Gesichtsausdruck und seiner Phonetik dabei hat das nicht gepasst, um wirklich rüberzukommen. Das war gar nichts.
Und da muss man sagen, dann war ich total verwundert, dass sie Fragen der Journalisten zugelassen haben. Weil ich habe so gedacht, okay, wenn du das jetzt so machst, so, ne, dann kannst du damit auch enden mit den Worten, genau. So, denkt alle mal drüber nach. Wir sehen uns übermorgen zu der nächsten Pressekonferenz vor dem Spiel von so und so und dann haust du ab und gehst.
Das wäre auch am Schlausen gewesen.
Damit habe ich auch fest gerechnet, aber dann auf einmal heißt es so, jetzt Fragen der Journalisten. Das ist ja klar, ich meine, du hast dir die gerade angegriffen. So, und dann fingen die natürlich an, ein bisschen zu bohren. Und als sie dann gefragt haben bei dem Karl-Heinz Rummenigge mit der Würde und so, was meint er denn da? Da kommt er mit Beispielen wie Altherrenfußball oder so und da musst du sagen, da musst du jetzt kein Bayern München Fan oder Bayern München Hasser oder Fußballexperte sein, dass du sagst, also ganz ehrlich, der Typ da in der Mitte mit dem hochroten Kopf, der hat noch vor wenigen Tagen gesagt, dass Özil nur Dreck spielt und du sagst, du bist beleidigt, weil es Altherrenfußball ist. Dann denkst du, also beide Ausdrücke sind nicht gut, aber wenn wir die gewichten wollen... Verlierst du, Karl-Heinz?
Ja.
Was ist das denn?
Ja, und deswegen ist es ja auch so peinlich.
Es war so peinlich.
Ja, ich sag mal, Uli Hoeneß, gerade in dieser Saison hat er schon öfters sich im Ton vergriffen.
Ja, der wird ganz dünnhäutig.
Und ich sag mal, aber auch früher war er Abteilung Attacke, das hat man ja auch nicht immer gut gefunden, ja. Aber eben, er war einer, der sich nie den Mund verbieten hat lassen und rausgerotzt hat, was er wollte. So, und nun beschwert er sich, dass die Presse mal deutlich abgeschwächterer Form als er auch mal ein bisschen Kritik äußern oder Fragen stellen.
Am Anfang wollte ich sagen, Broxy, genau, da bist du jetzt bei mir, aber jetzt würde ich sagen, nee, bist du nicht, weil, und das bitte jetzt feinfühlig hinhören, und wir sind keine professionellen Journalisten, wir machen das ja nur aus Hobby, ja, aber ich empfinde, und das empfand ich auch in den ersten Minuten der Pressekonferenz, als man merkte, wo es draus hinausläuft, ich empfinde, und bitte, wenn ihr jetzt hier schon uns eine knapp Viertelstunde zuhört, denkt nochmal darüber nach, was ich jetzt sage. Ich empfinde nämlich den Grundsatz dieser PK gar nicht so verkehrt. Also, wenn man sieht, wie die Axel Springer Presse und auch viele Blogs und auch viel Scheiß im Internet, die sich Sportjournalisten schimpfen, wenn man sieht, mit welcher Wortwahl die über Fußballer und über Trainer und Funktionäre herziehen, ja, dann denke ich ganz oft an den Robert Enke und denke ganz oft, sag mal, hat das wirklich gar nichts gebracht? Sind die Menschen wirklich so bescheuert und denken nur von 5:45 bis Mittag? Ja, und ich finde, so, ja, und ich finde, dass die Presse, natürlich nicht jeder einzelne Journalist und nicht jede einzelne Publikation, aber die breite Masse der Presse, wie ich sie empfinde, hat so eine Kritik einmal verdient. Oder eigentlich muss man sagen, Freunde, ich meine, das haben ja die Bayern, das muss man ja auch lobenswerterweise sagen, wie sie auch den Jogi Löw versucht haben, da einen Schutz zu nehmen, der jetzt mit Bayern München nichts zu tun hat. Aber es war auch so ein gutes Beispiel, wo du sagst, wie über den Jogi Löw geschrieben worden ist. Es war eine Katastrophe. Ja, so. Also ich finde den Ansatz von Herrn Rummenigge und von Herrn Hoeneß, von Herrn Salihamidzic ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, das
aber,
stimmt. Ja.
Also, ne? Aber, ja, doch bitte nicht von den Erfindern dieser Abteilung Attacke. Das gibt's doch gar nicht. Da musst du als Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, da musst du sagen, ey, mir geht das mittlerweile so auf den Sack. Und dann rufst du den Watzke an. Und dann rufst du den Eberl an. Und dann rufst du den Kind an und den, wie sie alle heißen. Ja. Und dann sagst du, wir als Bundesliga, wir wissen natürlich, wie es immer so schön heißt, die Presse schreibt uns die Stadien voll und wir kriegen von Sky und wie sie alle heißen natürlich viele Millionen. Wir wollen es auch nicht total verscherzen, aber wir müssen jetzt hier mal gemeinsam als Bundesligisten mal ein Zeichen setzen und sagen, Freunde, wie ihr Berichterstattung macht, ist manchmal wirklich unterirdisch.
Ja,
ja, das wäre super gewesen und dann wäre ich auch ein kleiner Fanboy geworden.
Ja.
Aber doch bitte nicht von diesen beiden Typen, die so arrogant und so überheblich und mit einer Wortwahl, gerade Uli Hoeneß, sich so auf dem Ton vergreift, ja. Und natürlich, jetzt kommen wir zu dem, was du
und
gerade gesagt
verletzend
hast.
Und auch verletzend ist.
Verletzend ist, ja, ja, ja. Oder natürlich mit Bernard und auf dieser Pressekonferenz, dass der so einen Scheiß zusammengespielt hat. Und
Scheißdreck.
Scheißdreck, ne? Und die Champions League hätten wir nur wegen ihm verloren. Und da wollten wir ihn sofort verkaufen. Ja. Und so. Wo du denkst, sag mal, tickst du noch sauber, ja? Mhm. Und deswegen kann ich die beiden natürlich seitdem überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Gar nicht mehr. Ich nehme sie gar nicht mehr ernst.
Ja.
Und das Schlimmste, was mir passiert ist, letztes Wochenende. Und ich entschuldige mich jetzt auch sofort dafür. Und lasst mich bitte ausreden. Oha. Du lässt mich auch ausreden.
Ja, ich bin ja jetzt sehr gespannt.
Als ich das Spiel gesehen habe, Dortmund gegen den FC Bayern München und Dortmund schießt das 3:2 und die Kamera zeigt Hoeneß und Rummenigge und das Tor fällt und die beiden denken Scheiße und dann kriegen sie von oben eine Bierdusche, ja, die auf die beiden, hast du es ja vielleicht gesehen, habe ich laut gelacht und geklatscht und fand das total schön und 5 Sekunden später habe ich gedacht, ey Hoops, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Ich meine mal ganz ehrlich, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht, aber wie asozial ist es bitte, Leute mit Bier zu übergießen, so aus Häme, weißt du? Das haben natürlich Herr Rummenigge, Herr Hoeneß überhaupt nicht verdient. Und ich finde es ja, also ich war selber über mich entsetzt, dass ich das in den ersten Sekunden lustig fand. Aber da muss man mal sagen, so weit sind wir schon gekommen. Weil ich bin so ein Typ, der wirklich da relativ schnell so eine moralische Keule hochhebt, wo ich so denke, oh Gott, ich denke schon so böse mittlerweile über die, dass es mich schon gefreut hat, dass die so eine Bierdusche bekommen. Es tut mir auch leid.
Naja, Schadenfreude ist die schönste Freude. Ja, so, das war schon immer so. Sonst würdest du nicht so viele Videos geben, wo die Leute sich irgendwie verletzen, ein Unglück passiert.
Jetzt ohne Quatsch. Ich bin jetzt wirklich nicht der päpstliche Papst und man kann mich auch als Langweiler bezeichnen. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, ich bin der einzige Mensch in der Sonne, der bei Verstehen Sie Spaß noch nie gelacht hat. Weil ich dieses Prinzip überhaupt nicht verstehe.
Okay.
Wenn Leute irgendwie vorgeführt werden und irgendeine peinliche Situation oder noch schlimmer, sie verletzen sich.
Mhm.
Oder es gibt ja auch manchmal so Sportclips mit irgendwie den
genau,
größten
die meine
Stürzen.
Ich, ja,
oder
ja,
so,
ja, sicher.
Wo ich denke, ich sitze dann da und denke, da gibt es doch bitte jetzt nicht einen Mensch, der darüber lacht, aber anscheinend Millionen lachen.
Milliarden.
Milliarden
lachen. Musst du auf YouTube diese ganzen Fail Army oder Wheel of Russia und so weiter.
Ja, also, dann bin ich da vielleicht auch abartig. mag sein.
Ja, in dem Sinne.
Bin ich abartig.
Ja, aber positiv.
Darauf trinke ich nochmal weiter.
Aber positiv abartig, ne? Sagen wir mal. Weil du hast ja eigentlich recht, sich über das Leid eines Menschen zu freuen, ist ja.
Hab ich noch nicht verstanden.
Ohne ist ja, nicht, ist ja nicht nichts verstanden. Richtiges. Ne?
Ich meine, ja, ganz.
Bist du gut erzogen. So.
Ja.
Nein, aber.
Aber kommen wir nochmal drauf zurück. Was hat diese Führung, ganz besonders Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, da verbrannt? Und was für eine Unruhe bringen sie in den Verein? Und haben sie nicht auch eine gewisse Mitschuld, dass der FC Bayern irgendwie jetzt besonders unruhig ist, ja, in dieser Phase?
Natürlich, ja, natürlich. Ich meine, aber früher hat uns das ja auch allen Spaß gemacht. Da hießen sie ja immer FC Hollywood, ne? So. Und das waren dann halt auch die Bayern, die man ja, die dann auch angreifbarer auch auf dem Platz waren, ne? Weil dann natürlich sich auch mancher Spieler, ich sag mal, Lothar Matthäus hat ja auch oft irgendeinen Scheiß am Mikro verzapft oder wenn die dann da im P1 mal irgendwelche Schlägereien oder irgendwelche komischen Sprüche gemacht haben, dann ging das ja auch immer schon durch die Presse.
Aber hier legst du dich ja
mit den Medien. Also man hätte es viel besser vorbereiten müssen, da hast du ja recht. Weißt du, die müssten, ne, wie du gesagt hast, so, du gehst zu deiner Abteilung und sagst, hier, wir wollen jetzt aber mal einen Auftritt machen. Und dann hätte man sich beraten lassen sollen und sagen müssen, wie machen wir es am besten? Und genau deine Vorschläge, dass der dann sagt, ja, warte mal, das solltet ihr nicht alleine machen, ja, und dass vielleicht dann auch einer den Mumm hat, zu Herrn Hoeneß zu gehen und sagen, du, Uli, also ganz ehrlich, ich zeig dir mal so ein paar 10 von dir und dann überleg mal, ob du der
von
Richtige bist.
Von den letzten Monaten,
ja, genau.
Von den Jahren irgendwie.
Ob du der Richtige bist, der jetzt hier irgendwie ins Horn stoßen sollte. Ne?
Ich erzähle jetzt mal was und das ist natürlich jetzt ganz dünnes Eis, weil es ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, aber damit die Hörer und damit du das verstehen, was auch in meinem Kopf so vorgeht, wenn ich dann so eine Pressekonferenz sehe. Über drei Ecken kenne ich eine Frau, die sich einmal beworben hatte auf eine Assistenzposten von Karl-Heinz Rummenigge, die sehr gut vernetzt ist im Sportmarketing und irgendwie hat er jemanden gesucht und es ist nachher nicht zustande gekommen, weil sie schon mit einem sehr mulmigen Gefühl dorthin gegangen ist, weil sie halt gute Kontakte hat. Die Geschichte ist locker 10 Jahre her, also schon sehr viele Jahre, es ist keine aktuelle Geschichte. So, aber sie hatte sich natürlich erkundigt im Umfeld, wie ist denn der so als Arbeitgeber, als Chef, ne? Und da hat sie halt mitbekommen, und das hat sie mir damals gesagt, dass sie sagt, im Umkreis dieser FC Bayern Geschäftsstelle wird so mit Druck gearbeitet und Karl-Heinz Rummenigge ist jemand, der sich 0,0 kritisieren lässt, der auch keine anderen Meinung zulässt, hat sie damals so gehört und dann ist sie trotzdem nach München, ist da hingefahren und hat gesagt, sie wusste nach einer Minute, das wird hier nichts, weil der so von oben herab war und sie hatte das Gefühl, dass in dieser Etage, wo er saß, hat sie mir damals gesagt, sie hatte das Gefühl, dass hier regiert die Angst.
Okay.
So empfand sie das.
Okay.
So. Und natürlich, vielleicht ist es alles Bullshit, ja, vielleicht war sie nur enttäuscht, weil sie einen Job nicht bekommen hat und, oder vielleicht war es früher so und heute ist da irgendwie Karneval 12 Monate im Jahr, das mag alles sein. Aber
na, die Weihnachtsfeiern sind ja nicht die
schlechtesten. Genau, die sollen ja ganz gut sein. Aber als diese Geschichte kam, habe ich sofort wieder an diese alte Kamelle gedacht. Weil ich so gedacht habe, der Typ, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, dieser Pressesprecher da, der aus den Medien ja kommt.
Ja, ja.
Wenn der gewusst hat im Vorfeld, was sie da vorlesen, und der ein normales, und wenn der seinen Job wahrnimmt.
Und auch kann. Genau, dann hätte der gesagt,
hätte der sagen,
mach das nicht.
Niemals.
Ja, ja, genau.
Da gehen wir auf gar keinen Fall raus. Oder wenn ihr rausgeht, dann bin ich gerade mal heiser. Und dann könnt ihr euch selber ankündigen. Den Quatsch mache ich hier nicht mit.
Ja.
Aber da er da auch saß und das gemacht hat, dann mehr, und auch Hassan, wie gesagt, na, haben wir auch, ich glaube, ja, dass damit so viel Druck gearbeitet wird, die sind eigentlich völlig beratungsresistent zu sein. Die scheinen völlig abgehoben und deswegen ist es ganz wichtig, dass der FC Bayern da wirklich bald mal eine Wachablösung bekommt und sie sollten jetzt bitte nicht wie in der Politik mehr oder weniger herausgejagt werden. Ich finde, das haben gerade Uli Hoeneß auch in seiner Lebensleistung der FC Bayern ja überhaupt gar nicht verdient. Aber Uli Hoeneß wäre zum Beispiel super beraten, wenn der Ende der Saison aufhört und jetzt vielleicht in der Winterpause jemand aufbaut und sagt hier die neue Person und
so Sachen hat er ja jetzt auch geäußert.
Das wäre auch wirklich,
also wahrscheinlich hat die einzige Person, auf die er hört, seine Frau mal ihm irgendwann mal die Meinung gesagt oder einer seiner Kinder, keine Ahnung, weil das habe ich schon vor diesem Interview gedacht, als er in letzter Zeit immer mit seinen Aussagen so deutlich über die Stränge war, dass ich gedacht habe, so, ey, deine Zeit ist vorbei. So.
Ja, und vor allen Dingen, du wirst auch in deiner Position so angreifbar. Da hatte doch diesem Spieler, wie hieß denn der noch, der jetzt bei Juventus Turin spielt? Dieser Außenspieler. Carlos? Nee.
Ach so, Douglas Costa.
Douglas Costa. Ja. Dem hat er vorgeworfen, dass der zu geldgeil ist. So, da denkst du, und ich bin wirklich, auch das haben wir ja schon thematisiert in diesem Podcast, wenn jemand für irgendetwas vor Gericht kommt und seine Haftstrafe absetzt, dann bist du für mich nicht immer der Verurteilte. Ich finde, dafür haben wir einen Rechtsstaat, du hast einen Fehler gemacht, du kriegst dafür eine Strafe, du hast die Strafe abgesessen und dann beginnt zumindest bei mir es wieder bei Null, dass man sagt, also ich würde jetzt nicht so sagen, hier der Steuerhinterzieher. Nur wenn du natürlich einen Spieler vor den Medien kritisierst, dass er geldgeil ist, dass der immer mehr wollte. Und ich weiß, dass du 27 Millionen Steuern hinterzogen hast. Dann denke ich, also du darfst das jetzt nicht kritisieren. Sorry jetzt mal, oder? Ja. Du darfst doch nicht sagen, du willst immer mehr. Und dafür saßt du aber schon im Knast. Für diese willst immer mehr. Und deswegen ist das so schwierig, finde ich. Dass, also seine Position ist dadurch so schwierig. Und ich finde, boah, also ich muss wirklich sagen, es ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie sich jetzt ein FC Bayern-Fan fühlen soll. Du kennst unseren Hörer Fossi. Ja. Mit Fossi habe ich jetzt vor kurzem wieder PUBG gespielt und also Players Unknowns Battleground, ne? Und hab dann so am Anfang des Streams gesagt, so, oh, hier Bayern München, ha, ha, ha. Und du merktest, der war sofort angepisst. Aber richtig Fossi, unser Fossi, der wirklich, der nicht dünnhäutig ist und der wirklich ein starker Charakter ist, der war ganz dünnhäutig. Und ich habe mich so gefragt, ist der jetzt sauer auf mich, weil ich so einen doofen Spruch gebracht habe? Ist der vielleicht sauer auf seinen FC Bayern? Weil, keine Ahnung.
Das ist ganz einfach. Der hat Angst, dass dieser Nimbus von Bayern, weil Uli Hoeneß war nun mal sowas von FC Bayern. Und auch wie er das jetzt zu Recht natürlich auch wieder mit viel zu viel Polemik sagt, in seine riesen Fußstapfen, da muss erstmal einer reinkommen, ja. Und da reicht eigentlich kein halbes Jahr, um den einzuarbeiten. Also, du müsstest dich jetzt mal festlegen und da müsste Uli mindestens noch anderthalb Jahre machen und dann muss er loslassen können.
Ja, kann er ja theoretisch, wenn er sich wirklich zurückhalten würde.
Ja, aber das Thema ist nämlich eben, ne, ich sag mal, Trainer kommen und gehen, Spieler kommen und gehen, aber die Vereinsführung von einem Verein, das ist halt schon das Entscheidende, ja. So, und ich sag mal, damals wollten sie den Nährlinger aufbauen, ist nie was geworden, ja. Und erstmal müssen Uli und Karl-Heinz bereit sein, loszulassen. Und ich glaube, Rummenigge will noch gar nicht loslassen. Ich glaube, manchmal, so ganz glücklich, finde ich, sitzen die beiden ja auch nicht mehr nebeneinander, dass vielleicht der Karl-Heinz auch sagt, ey, vielleicht kann ich noch mal wenigstens den Uli beerben und mach auch noch mal 5 Jahre hier Präsident.
Oder, und dadurch ungewollt kommen wir zum dritten und letzten Thema des FC Bayern München. Oder er sieht sich sowieso in ganz höheren Sphären, weil jetzt kommt Hashtag Football Leaks. Ich weiß nicht, wie weit du da jetzt belesen bist an den Football Leaks, in den neuen.
Nicht so viel.
Na, also Super League hast du sicher mitbekommen.
Ja, klar. Ja, gut, aber das Thema gab es ja schon vor ein paar Jahren schon mal.
Ja, aber das Thema.
Aber jetzt ist es noch greifbarer geworden.
Und ich finde auch, der FC Bayern und ganz besonders Karl-Heinz Rummenigge als Person macht natürlich eine sehr unglückliche Figur, weil sie das ein bisschen herunterspielen, ihre Rolle. Also ich finde, wenn du einer der Top-Clubs der Welt bist, oder konzentrieren wir uns auf Europa, weil es geht ja um Europa, wenn du einer der Top-Clubs in Europa bist und es gibt da Bewegungen eventuell einer Super League, ja, wo du dann sagst, weg aus der nationalen Liga, weg aus der UEFA-Verpflichtung mit UEFA und Champions League, sondern hin zu einer eigenständigen Liga. Ich finde, dann ist das auch nur legitim, sonst machst du deinen Job auch falsch, wenn du dich damit mal auseinandersetzt. Und wenn du dann, wie es die Bayern wohl ja getan haben, wenn du dann sagst, also irgendwie, nö, das ist es nicht, ja, dann ist es das nicht. Also das finde ich, überhaupt nicht verwerflich. Das würde ich denen auch niemals vorwerfen. Das Problem ist halt, dass Football Leagues beweisen kann, dass Karl-Heinz Rummenigge und seine rechte Hand, der Jurist vom FC Bayern, die treibende Kraft waren bei diesem Thema. Und der Jurist vom FC Bayern schon Planspiele gab, dass er der Geschäftsführer von Super League
ja, natürlich.
GmbH wird, irgendwie sitzt in London. Und
Karl-Heinz der Präsident, ist ja logisch. Ja,
so, und dann musst du sagen, dann hat das einen anderen Geschmack. Wenn ich jetzt mitbekomme, hier plant wer auch immer eine Super League, dann würde ich auch sagen, ich gehe da mal hin, ich höre mir das mal an oder ich schicke jemanden hin und wir bewerten das mal. Aber wenn du die treibende Kraft bist, wenn du derjenige bist, der das Ganze nachher umsetzen will, dann muss ich sagen, ist das natürlich völlig unangenehm. Und ja, dann muss man sagen, ist das, passt das natürlich auch wieder zu dem, was ich vorhin über Karl-Heinz Rummenigge gesagt habe. Na, dieses echt schon fast arrogant überhebliche, über den Dingen stehende, das ist natürlich ganz furchtbar. Also, Bayern hat da eine ganz schlechte Rolle gerade. Und ja, das macht sie natürlich auch für mich, ganz ehrlich, noch mal ein Stück leider unsympathischer. Weil man sagt, also, wenn ihr das da treibt, ist es schwierig. Ne? Ja,
also, ich finde halt auch, dass das ist zu sehr über Kommerzialisierung und zu viele Spiele, EM und WM, noch größeres Teilnehmerfeld und. Also ich finde, der Fußball ist eh schon einen Tick überdreht.
Ein Tick?
Und müsste deutlich zurückgefahren werden, ja. Und dann kommst du mit sowas an.
Na das gut, ist halt aber, sie würden ja rausgehen aus den nationalen Ligen. Das heißt, der Bayern München spielt nicht mehr in der Bundesliga. Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Man City spielen nicht mehr in der Champions League, sondern sie machen halt ihre eigene Liga. Also
ja.
Und dann haben sie ja auch, und das kam auch vom FC Bayern, wobei das natürlich auch logisch ist, wenn du dich damit ernsthaft auseinandersetzt, wenn du nicht mehr in den nationalen Verbänden bist, musst du dann überhaupt noch Spieler auch zur Nationalmannschaft abstellen. Ne? Also das sind ja auch rechtlich Verträge, die du einfach mal klären musst.
Ja.
Weil die Nationalmannschaft wieder ein DFB-Produkt ist und in anderen Ligen halt mit ihren Ligen. Also klar, also das würde ich auch jetzt Karl-Heinz Rummenigge oder dem FC Bayern überhaupt nicht vorwerfen, dass man sagt, wenn du schon mit dieser Idee mal spielst, dann musst du alles mal durchleuchten. Ja, dann musst du mal in die Tiefe gehen. Das finde ich auch überhaupt nicht angreifbar. Angreifbar ist halt, wenn du eigentlich mit der Initiator bist. Wenn du sagst, also das uns hier einfach, das uns ein bisschen lästig hier jetzt gegen Freiburg noch zu spielen oder gegen Hannover. Ne? Also wir wollen lieber nur gegen Real Madrid und Barcelona spielen. Wobei ich mich dann immer frage, interessiert das einen? Also wenn es jetzt
für so wie viele Jahre soll das gut gehen?
Interessiert es dich, wenn die Top 12 oder 8, Top 18 Clubs der Welt gegeneinander spielen? Es gibt keinen Aufstieg, es gibt keinen Abstieg, die bleiben gleich. Also der Plan war ja irgendwie, dass sie irgendwie 12 oder 16 Mannschaften fest haben, die nie absteigen. Und dann haben sie irgendwie drei Gäste oder irgendwie so haben sie das irgendwie betitelt. Da musst du sagen, ey, wenn ich jetzt jedes Wochenende Paris Saint-Germain gegen Real Madrid sehe, das ist doch langweilig.
Weiß man nicht. Guck mal, der ganze US-Sport funktioniert so. So. Egal ob Football, Basketball, Eishockey, sind immer dieselben Tabellen. Ja, die spielen auch immer über ihre Tabellen quer, aber so ein bisschen, ne?
Also ja,
gegen die in deiner Tabelle
spielst du immer. Wie ist da der Zuschauerschnitt? Weiß ich jetzt nicht.
90-95% beim Football.
Ja, aber das darfst du nicht vergleichen.
Und beim Basketball aber auch.
Wir gucken jetzt aber nicht nur auf Miami Heat und auf Golden State Warriors. Jetzt guckt ihr auch mal andere Mannschaften an.
Trotzdem.
Das weiß ich. Also ich sage nicht, also dass so, nichts ist. Ich sage, ich
so
weiß
wie,
es nicht.
So wie hier das dann so was weiß ich, wie du es jetzt zum Beispiel bei Nürnberg siehst, trotz Aufstieg um 50.000 Mann Stadion kommen dann nur im Schnitt 30.000 hin. So ist das bei denen nicht. Definitiv nicht.
Also dann, wir halten fest,
man Proxy muss sich da halt kopfmäßig, nein,
doch,
aber
du
man,
bist ein
nein,
Super,
aber
sag doch mal dein T-Shirt,
das ist ja, ja, genau, T-Shirt genau, nee, aber ich habe die Millionen auf dem Konto. Ja. Nein,
ja.
Aber ja, für uns durch diese jahrelange mit Auf- und Abstieg kann man sich das nicht vorstellen, aber man muss sehen, da in Amiland funktioniert das, so.
Tja, wenn es da funktioniert, warum denn nicht jetzt hier auch bei uns, ne?
Weiß man nicht. So, aber das ist ja halt auch das Risiko. Ist ja wahrscheinlich auch das, warum es noch nicht passiert ist. Weil wenn die das rausarbeiten und analysieren lassen könnten, dass das funktioniert, dann würden sie es hundertprozentig machen. wenn sie dadurch auch sicher sein können. Das müssten sie ja dann auch mal vorgefühlt haben, welche Übertragungsleute dann bereit sind, dafür auch zig Millionen, Milliarden an TV-Rechten zu bezahlen. Hm. Ne? So.
Ja, das ist dann wiederum, genau, das ist dann wiederum die nächste Frage, mit wem du dann da ins Bett gehst. Und das Ganze, wenn du dir Football Leagues anguckst, das war ja schon im ersten Buch so und jetzt auch in dem zweiten, was veröffentlicht wird, wenn du siehst, was da für Gelder hin und her geschaufelt würden, irgendwie nach Paris da schon mal 2 Milliarden irgendwie, denkst du so, das ist alles abartig. Oder ja, jetzt auch das wieder, vielen Dank an Karl-Heinz, dass jetzt wieder beschlossen worden ist von den Top-Clubs, dass die UEFA hatte ja mal in den letzten Jahren jetzt versucht, dass mehrere Mannschaften wieder an die Gelder kommen. Also, dass du in der Euroleague mehr Geld bekommst, wenn du weit kommst. Das ist ja alles jetzt wieder zurückgeschraubt, ab dieser Saison oder ab nächster, ich weiß nicht ganz genau. So, dass wieder die Top-Clubs der Champions League wieder viel mehr Geld verdienen und die anderen wieder niedrig bleiben. Und damit machst du natürlich auch deine nationalen Ligen kaputt. Ja, deswegen ist es vielleicht ein totaler Glücksmoment gerade für die Bundesliga, dass Bayern München ein bisschen schwächelt. Wir haben es vorhin gesagt, so egal wie kritisch wir waren, wir haben gesagt, gut, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass Bayern dennoch deutscher Meister wird, dann vielleicht nicht am 25. Spieltag, sondern wenn sie schon Meister werden müssen, dann am 33. oder 34. Spieltag. Ja. Aber über kurz oder lang wird es halt langweilig. Bleibt es langweilig, wenn immer die gleichen Teams an die großen Töpfe kommen.
Ja,
so, das ist,
naja, klar.
Und da, nee, das
besonders mit Solidarität, geht ja
das,
auch.
Da ist mit Solidarität aber gar nichts mehr.
Du kommst ja auch nicht mehr hinterher. Dadurch, dass Bayern die letzten 30 Jahre gefühlt Champions League gespielt hat, haben die so viele Millionen auf dem Konto. Da kommt eine junge Mannschaft, nimm mal Hoffenheim, die jetzt so als Emporkömmling, erste Saison Champions League, ja, die sind froh, dass sie es mal gemacht haben. Und selbst wenn sie es jetzt 2-3 Mal hintereinander schaffen, werden sie immer so eine Mannschaft sein, die dann auch immer im C-Topf oder D-Topf landet, weil die anderen kommen ja eh jedes Jahr wieder und blockieren schon mal die A- und B-Töpfe. Und das heißt, du hast es immer gegen 2 Riesenteams zu tun.
Ja.
Wie viele Jahre soll das dauern, bis die dann mal,
ja,
vom Kader her eine Mannschaft haben, die sagt, ey, heute kommt Juve und wir haben eine Chance gegen die. Und
vielleicht hast du da gewollt oder ungewollt ein gutes Beispiel gebracht, weil Hoffenheim ist ja nun auch keine Mannschaft, die gerade wenig Geld hat und die, ja, natürlich schon einen ganz anderen finanziellen Background, zumindest zum Start, hat in den ersten Jahren.
Richtig, ja.
Und selbst dann schaffst du es nicht. Ne? Also es ist schon dreckig. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das auch wieder verfolgt, was jetzt bei Football Leagues ist. Ich bin ja Spiegel Plus Leser, das heißt, ich kann mir diese Artikel durchlesen, sind ja oft sehr lang, und habe jetzt einige intensiv gelesen, andere nur überflogen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Generell bin ich sehr froh, muss ich nochmal schnell sagen, dass es diese Football Leagues gibt, also dass man mal wirklich hinter die Kulissen guckt. Wobei ich natürlich auch sagen muss, Football Leagues ist ein geiler Name, aber Leagues, es hat natürlich auch immer so einen kleinen Beigeschmack, das muss man auch sagen, weil es ist ja nicht wie WikiLeaks, wo etwas veröffentlicht worden ist, mehr oder weniger ohne kommerziellen Hintergedanken, sondern einfach raus.
Ja.
Sondern dieses Football Leagues geht natürlich ein Konsortium von verschiedenen Verlagen wie dem Spiegel in Deutschland oder dem NDR oder ich weiß nicht, irgendeine Fernsehgesellschaft hier. Und dann gibt es natürlich auch in anderen Ländern Redaktionen, denen das zugespielt wird. Ich glaube, es sind 11 Redaktionen in Europa. Ja, und dann erscheinen Bücher, dann machen sie natürlich ihre Hefte voll. Und dann denkst du natürlich auch, okay, wenn Football Leagues Teil 2 kommt und der Aufmacher von Football Leagues Teil 2, der Aufmacher muss ja eigentlich das sein, was alle aufrüttelt.
Ja.
Das ist dann eine Super League, über die diskutiert worden ist, die es aber eigentlich dann nicht gibt oder zumindest Stand jetzt auch nicht weiter verfolgt wird intensiv. Da muss man sagen, naja, das ist auch ein bisschen dünn. Und natürlich geht es dem Spiegel da auch darauf, Auflage zu machen und Spiegel Plus Leser zu gewinnen, die extra Geld zahlen, damit sie das alles lesen können. Also insofern ist natürlich Football Leagues, hat immer diesen Beigeschmack so ein bisschen, sie tönen natürlich lauter, als es vielleicht sein müsste. Auf der anderen Seite sind die Fakten aber so, wie sie halt sind. Und ich finde die, wenn man das nachliest, dann gibt es ja auch immer diese Quellenangaben. Ich finde das halt auch sehr glaubhaft. Und da komme ich dann ganz zum Schluss wieder zum FC Bayern. Und wenn du dann siehst, wie dünnhäutig Uli Hoeneß ist, der irgendwie gesagt hat, jetzt vor kurzem in einem Interview bei Sport 1 habe ich das gesehen, dass er sagt, gut, er würde die Pressekonferenz wieder so machen, wie damals. Er würde ein paar Wörter weglassen, das mit Bernard Tschuni macht leid. Ja. Aber, und dann hat er halt gesagt, ich würde es trotzdem wieder so machen, weil man sieht ja, was für ein Dreck da wieder vom Spiegel kommt. Und dann denke ich, nee, also ich glaube, klar, ich bin nur kleiner Podcast-Moderator, ne? Ich habe jetzt nicht das Allzeit-Hintergrundwissen. Aber wenn du dich mit dem, was der Spiegel veröffentlicht hat, auseinandersetzt, dann muss man sagen, also zumindest die Quellen und das, was da an Schriftverkehr gescannt worden ist, E-Mail-Verkehr und so weiter, das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ja, ja.
Und da kann man nicht sagen, das ist Dreck oder das ist Scheiße, weil das ist halt unangenehm für dich,
ja,
für deinen Verein.
Ja.
Aber das ist halt, wie ich finde, guter Journalismus. Die Frage ist, ist es zu sehr aufgebauscht? Ist es aufgrund kommerzialisierter Interessen, wird aus, ich will nicht sagen aus einer Mücke ein Elefant gemacht, aber es wird halt ein bisschen zu dick aufgetragen. Das mag sein. Dieser Kritik kann man sich auch stellen. Aber generell ist es von Bayern München halt völlig dünn, wenn sie dann sagen, unsere Medienkritik hat ja recht, weil guck mal, was der Spiegel schreibt. Mhm. Da kommst du dann schon in Trumpsche Verhältnisse, finde ich. Alle, die mich nicht geil finden, sind meine Feinde,
ja, ja,
und
genau,
sind Fake News.
Ja, genau.
Das ist halt ganz schwierig,
ja,
für Herrn Hoeneß, finde ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
War das ein guter Schlusssatz?
Ja, denke ich. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen.
Alles klar, wir gucken mal. Die gute Gabi hat während der Aufnahme,
ja,
selbstgebackene Kekse hier reingetan. Dann passend zum Rotwein. Die werden wir jetzt probieren. Ich werde gleich mal gucken, ob wir eine rosa-rote Karte und Man of the Match von unseren Hörern bekommen haben. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Ihr hört Reingemacht, Folge 226, und sie ist länger als sonst. Aber das habt ihr ja schon mitbekommen. Ne? Aber Matthias, 3 Stunden wären es nicht. Meine Herren, 1 Stunde und 40 Minuten, das ist wirklich lang.
Ne? Ja, wirklich normal lang. Wären wir jetzt durch.
Schon lange, schon seit 10 Minuten.
Sind wir nur wegen den Bayern. Nur.
Die Bayern! Mein Sohn hat immer gesagt, er findet das so toll, wenn wir beide mal sagen, die Bayern.
Die Bayern! Die Bayern!
Ja, die Bayern!
Die Bayern! Die Bayern!
Ja, ein Schuss, ein Tor! Die Bayern! Die Bayern!
Da, stimmt, da kommt das her.
Ja, klar.
Ein Schuss, ein Tor, die Bayern!
Die Bayern! Bayern. Wobei der Sing-Sang ist leider nicht schlecht. Es gibt deutlich schlechtere Fußball.
Ja, na gut, aber dafür haben sie euer Lied ja auch geklaut, ne? Also das.
Weißt du, unser?
Ja.
Sind die Zeiten mal oft schwer?
Nein,
weil das gibt's hier.
Das gibt's ja in Bayern nicht. Vielleicht demnächst mal, aber. Nein, aber dieses 6-mal deutscher Meister.
Nein, das haben sie?
Ja, natürlich. Das heißt, ist ja noch nie aufgefallen und hat sie noch nie aufgeregt.
Ich bin entsetzt. Rosa-rote Karte. Was singen die dann?
Ja,
27-mal deutscher Meister.
Nein. Die singen das natürlich in dem Gehobenen, ne?
Ja.
So nach dem Motto, mal 6-mal Champions League Sieger, 5-mal Europa,
Sieger,
sowas. Ja.
Unzählige Mal deutscher Meister.
Ja.
FC Bayern.
Ja.
Die Bayern.
Ja, nee, aber auch exakt in demselben Ton. Ja, klar.
Das
und
ja
ich denke mal, dass ihr die war, die das zuerst gesungen haben. Und das ist die billige Kopie. Natürlich mit dem Reiz, dass sie da eben von Champions League Titeln und sonst was singen. Ne?
Das und ist hier noch nie.
Hast du noch nie?
So, rosa-rote Karte.
Okay, der Hubs guckt keine Bayern. Sehr löblich.
Nein, ich gucke die Bayern, aber ich höre mir nicht gerne die Fangesänge an. Also
okay,
egal.
Echt,
so, wir haben aufgerufen. Und ich glaube, scheiße, wir haben auch noch viele Karten bekommen.
Was heißt hier scheiße?
Nein, ist
auf man liebt uns, auch wenn wir nur alle 3 Wochen erscheinen.
4, glaube ich. Es waren jetzt schon 4.
Hm?
Aber es ist ganz egal. Wir wollen jetzt nicht klugscheißerisch sein. Lieber Roxy, weißt du schon, wem du deine rosa-rote Karte gibst?
Ne, was?
Nö. Okay, ich ja.
Die Bayern!
Okay. So, dann fang du mal an.
Eigentlich egal.
Und da musst du vorlesen, wann er das geschrieben hat.
Am 19. Oktober, ja, siehst du, das rächt sich da, wenn man so selten erscheint, dann kann man auch viele Nominierungen haben. Also, meine rosa-rote Karte geht jetzt schon mal an die Bayern-Bosse. Wie peinlich war denn diese Pressekonferenz? Die Würde des Menschen ist unantastbar, bla bla, Juan Bernat hat uns fast allein die Champions League gekostet. What?
Gut, dann haben wir den Mittelstürmer. Der sagt, meine rosa-rote Karte geht eindeutig an Sky. Sind die nicht ganz dicht, direkt in der zweiten Halbzeit des Topspiels BVB gegen Bayern Werbung zu bringen und das Spiel auszublenden? Wofür zahlen wir eigentlich so viel Kohle? Das ist ja der absolute Stimmungskiller.
Haben sie das gemacht?
Ja. Wobei man sagen muss, die haben da 20 Sekunden richtig weggenommen Weißt du, da gibt es so diese Sache, wo du rechts siehst du dann den Werbeclip und links siehst du die Ergebnisse. Okay. So, kennst du das? Ja, ne? Aber das waren die Ergebnisse vom 9. Spieltag. Aha. Also du hast dann irgendwie gedacht, also die müssen da irgendwie einen Fehler drin haben, weil es war ja völlig veraltet, was sie da gezeigt haben. Aber egal. Ja. Aber es war dann natürlich aber auch noch diese Werbung mit den FC Bayern München Spielern, dass sie sich rasieren.
Ja, super. Aber Schwalbinger hat das auch aufgeregt, weil der sagt auch, rosa-rot an Sky, die bei BVB Bayern werben, mitten im Spiel einblenden.
G-Seite sagt, rosa-rote Karte für Uli Hoeneß, der vor dem Spiel gegen den BVB doch im vollen Ernst sagte, sie stünden auf Platz 2 und die Tordifferenz interessiere ihn nicht.
Ja, der war auch nicht schlecht.
Der war auch gut,
Luis Holloch, rosa-rot an Sky. Die Sache mit den Kommentatoren und den Experten ist ja schon ein alter Hut, aber dann mitten bei diesem Topspiel Werbung einzublenden, ist echt eine Wucht. Ebenso wie dann zu behaupten, es habe sich um eine technische Panne gehandelt. Ja, nee, ist klar.
Das glaube ich übrigens schon. Also das glaube ich schon, weil sonst zeigst du ja nicht die Ergebnisse des 9. Spieltags.
Ja, aber dein Werbeträger wird dir natürlich die Füße küssen, ne?
Weil das mag sein. Jesus, ach geil. Jesus ist wieder da. Rosa-rote Karte geht an Uli Jesus, Hoeneß. Uli Hoeneß, der fast alles, was beim FC Bayern seit mehr als 2 Jahren verkehrt läuft, zu verantworten hat. Lächerlicher Sportdirektor, lächerlicher Trainer. Rückständig, verblendet und selbstzerstörerisch. Hau endlich ab. Der FC Bayern ist ohne dich besser dran. Oh Mann, das waren aber deutliche Worte für Jesus.
Ja,
ne?
Hast du aber auch so betont hier.
Ja, ich habe so vorgelesen, wie es so stand. Mit Betonung.
Mit Betonung. The Flatulist. Rosa-Rot geht natürlich an Uli Hoeneß. Wo Torverhältnisse und Steuererklärungen nicht zählen, sowie sonderbare Pressekonferenzen abgehalten werden, da kann schon mal über einen Wechsel in die Präsidenten-Superliga nachgedacht werden.
Dr. Liebevoll, rosa-rote Karte geht natürlich an die Bosse des FCB. Erklärung nicht mehr notwendig.
Bataillon sagt, rosa-rot an die 10 nach dem Spiel von Braunschweig. Emotionen sind ja schön und auch Wut verständlich, aber es gibt Grenzen. Die Mannschaft wird so sicherlich nicht mehr motivierter sein.
Ach du Scheiße, was ist da denn passiert?
Ja, Platzsturm.
Nee.
Sie haben halt schon wieder verloren. Also Braunschweig hat jetzt
8. Haben die nicht jetzt auch einen Trainer gewechselt?
Ja,
Schubert. Schubert, der vom St. Pauli,
noch. Hat noch kein Spiel gewonnen. Ich glaube, 2 oder 3 Niederlagen am Stück. Braunschweig hat halt jetzt schon 8 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und so wie es da zurzeit aussieht, ist da halt auch keine richtige Änderung in Sicht. Ne?
Ja, das ist natürlich übel, sag ich mal. Ich bin hier, guck jetzt gerade mal, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier ein Problem haben mit der Aufnahme.
Nö, warum? Sieht doch gut aus.
Meinst du?
Ja. Wo soll da ein Problem sein?
Okay, na gut, dann machen wir mal. Also nicht, dass wir diese lange Folge, die habe ich jetzt nicht abgespeichert bis dahin, ne? Nee, nicht, dass die uns nachher noch verloren geht. Das wäre nicht schön. Und da machen wir weiter mit Tom J. Und der sagt, meine rosa-rote Karte geht wieder an Sky Deutschland. Eigentlich hatte ich sie fest für den Uli Hoeneß aus München reserviert. Aber dann blendet Sky Werbung mitten im Spiel ein und verkauft es als technische Panne und uns alle damit für dumm. Viel zu perfekt abgestimmt, die Einblendung. Go to the zone. Achso, man muss schnell dazu sagen, diese Werbung wurde eingeblendet, als Max Hummels ausgewechselt worden ist. Das heißt, vom Spiel selbst wurde keine Sekunde verpasst. Ja. Das muss man dann schnell nochmal zur Erklärung dazu sagen.
Deswegen war es auch so gut geschnitten.
Ja, genau.
Uli Baba, rosa-rote Karte geht an dieses. Lass doch mal den Bildschirm.
Tut mir leid,
ruhig.
Aber ich hab da echt ein bisschen.
Was ist denn da das Problem? Dann speicher doch und sicher. Aber das sieht doch genauso aus wie eh und je.
Nee, weil sonst bewegt sich das immer mit.
So. Ja, tut's doch, aber
nein,
es geht halt langsamer.
Nicht. Es bewegt sich nicht. Liebe Freunde, wir machen ganz kurze Pause und ich speichere mal ab. Ne? Das ist nur für euch auch zum. Es ist auch nur für euch, ne? Zum Besten.
So, okay. Da sind wir wieder.
So ist die Technik. Schnell mal
gesichert abgespeichert. Ist gesichert.
Schnell abgespeichert. Wer liest jetzt Uli Baba vor? Du oder ich? Wir warten das jetzt.
Ich hier. Wollte.
Du, bitte.
So. Rosa-Rot geht dieses Mal an Lewandowski. Nicht auszuhalten, wie der sich auf dem Platz gibt. Ständiges Reklamieren, egal ob berechtigt oder nicht, war mir vorher nie so aufgefallen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Levi früher nicht so war.
Ja, wobei der war immer schon ziemlicher Egoist. Der hat ja vor 1-2 Jahren ja schon gesagt, dass er sauer ist, weil er nicht Torschützenkönig geworden ist.
Ja, aber bei Dortmund ist dir das nicht aufgefallen.
Nee, das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Und das fällt mir jetzt auch richtig auf. Der ist richtig gepisst.
Und hat bei welchem Tor, wo es schon richtig eine Lächerlichkeit war, hat welches war das? Das erste, zweite oder dritte Tor, wo wieder Manuel Neuer den Abseitsarm gehoben hat? Sag mal, also, der sollte echt mal diesen Podcast hören, oder? Ich meine, ey, Manuel, das geht nicht. Geht nicht. Echt.
Also, Undüsses?
Ja.
Undüsses vielleicht.
Undüsses.
Ich weiß es nicht. Bei der rosa-roten Karte gehe ich auf einen Klassiker. Ribéry ist mal wieder die Hand ausgerutscht.
Ah ja.
Echt?
Ja, aber diesmal gegen Reporter. So, Florian Pasen, rosa-rot.
Ja, Florian Pasen hat irgendwie ohne einen Hashtag uns irgendwas geschrieben. Er würde gerne die rosa-rote Karte vergeben, er weiß nur nicht die Nummer. Und da habe ich ihm dann die Nummer geschrieben und seine Antwort ist super dann. Lieber Florian,
ach so, bitte schade,
beim nächsten Mal, wir lesen das gerne vor, was du uns schreibst, aber nicht super dann, sondern da musst du das nochmal aufschreiben, was du davor auch geschrieben hast. Ich glaube, es war aber auch der FC Bayern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann machen wir weiter mit dem Josef Heiler, bitte.
Ja, rosa-rot geht an Uli. Gute Rechtfertigungen dafür wurden hier heute und die letzten Jahre über genug eingebracht.
Nur der Markus, Uli Hoeneß ist ein bisschen unkreativ. Deswegen unser allerliebster Thomas Doll mit seiner Diskussion bei Sky 90, die einfach nur sexistisch und dämlich war.
Okay,
habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Flatnack schreibt, rosa-rot für die Bayern-Pressekonferenz. Sinnbildlich für den aktuell insgesamt desolaten Auftritt des FC Bayern abseits des Platzes. Hoeneß Sicht auf die Tabelle, Super League-Spekulation, Ribéry schlägt Journalisten.
Schlägt Journalisten?
Ja, habe ich doch gerade gesagt.
Nee, in der Hand ausgerutscht, habe ich gedacht, auf dem Platz. Wie? Der hat einen Journalisten geschlagen?
Ja.
Ist nicht dein Ernst?
Ja, einen französischen Ex-Spieler, der für französische Medien arbeitet.
Nein.
Und,
Ist nicht dein Ernst. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Doch,
Skandal.
Doch. Ja, ist ja auch noch nicht richtig spruchreif. Aber er hat wohl seine Bayern-Kollegen da gleich informiert und hat gesagt, oh, mir ist da was passiert.
Schon wieder.
Ja.
Markus sagt, die rosa-rote Karte, ganz ehrlich, Freunde, kann nur an Uli Hoeneß gehen, Pressekonferenz, mehr muss man nicht sagen. Obwohl doch, der Mann muss endlich weg. Ich habe keine Lust, mich wegen ihm weiterhin für meinen Verein schämen zu müssen.
Oh, okay, siehst du. Das ist ja schon deutlich. Christian Favig schreibt, rosa-rot des Spieltags geht an Uli Hoeneß, den Horst Seehofer des deutschen Fußballs. Ja, der Horst hat es schon gemacht. Ne?
Macht er noch.
Angekündigt
hat er zum 77. Mal, glaube ich.
Ja, okay.
Martin Schäffner, rosa-rot an den DFB, weil er den Karlsruher SC für die Aktion zur Verabschiedung des Stadions trotz Genehmigung der Stadt zur Kasse bitten will. Die Bindung zu den Fans ist endgültig verloren gegangen. Was für ein Armutszeugnis vom DFB.
Okay. Tim Verhoeven, diesmal geht die rosa-rote Karte an Sky. Nicht nur wegen deren Werbeunterbrechung im Topspiel, sondern auch für den unglaubwürdige und peinliche Entschuldigung. Für ein technisches Versehen war es doch sehr genaues Timing.
Mann, ich glaube wirklich, das war ein Versehen. Aber unsere Hörer sehen es anders, das verstehe ich. Toni Schumacher ist auch ein Hörer von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg. Und er schreibt uns, rosa-rote Karte bekommt diesmal der eigentlich von mir geschätzte Mats Hummels. Vielleicht war er im Fieberwahn, aber das Interview nach dem Dortmund-Spiel hätte er mal besser nicht gegeben. Was sagst du dazu? Hat er recht, ne?
Ja. Also ich glaube, ihm war nur peinlich, wie ihm der Sanchez da weggelaufen ist und dass er da irgendwie meinte, unbedingt auch noch eine
Entschuldigung
für da zu haben. Ja, aber
vor allen Dingen, ja, wo
aber da, du merkst halt, dass er darüber nicht nachdenkt, was er damit dann auch seinem Trainer antut,
genau,
der sich jetzt anhören muss, ey, super, du hast einen nicht fitten Spieler aufgestellt, wie blöd bist du denn? Ne? So.
Ja, oder der Spieler hat mehr Macht, weil der Trainer ist klein und sagt, willst du denn noch spielen?
Ja,
Kannst du noch?
Ja,
und du
sagst,
ja, kann ich. So, wobei, wie heißt er denn hier, der Titan? Olika.
Ja.
Der hat ja irgendwo dann, im Sportstudio auch nochmal darüber ein bisschen gelästert, über den Hummels, hat das auch kritisiert, wo ich gedacht habe, warte mal, ist das der Uli Hoeneß, wegen dem wir einen Stern weniger haben, weil er mit einem gebrochenen Finger oder verstauchten Finger da irgendwie im Finale stand? Also, klar will ein Hummels in Dortmund, der hat ja nur zwei Vereine da eigentlich, so, da will der natürlich zeigen, was er kann, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber natürlich, wenn er totaler Profi ist, dann muss er leider sagen, und der Süle ja auch gut drauf ist, muss man auch nochmal dazu sagen, dass man sagt, weißt du was, ich bin erkältet, ich habe einen dicken Kopf, lass den Niklas spielen, ich komme gerne von der Bank, wenn es sein muss, aber ne, das hätte er natürlich machen müssen. Ja. Aber gut. Ja.
Der liebe J, ist das noch ein Jesus?
Bestimmt.
Okay, Rosa-Rot ist für den gesamten FCB. Vereinsführung peinlich, Neuers Reklamierarm peinlich, Hummels ich bin Kram, Mimimi peinlich, Lewandowskis Feilschen um jede Karte und sein Retortenjubel oberpeinlich, Müllers Frau peinlich und dann eine eigene Liga planen, hyperpeinlich.
Wie geil.
Ja, ist aber gut zusammengefasst. Ja.
Der war mal nicht schlecht, der liebe Jesus.
Ja, also Frau Müller ist ja auch noch, ne?
Ja,
also,
wobei ich ganz
aber dieses Social Media, das...
Das ist es halt.
Boah, weißt du, ja, aber warum muss man denn auf jeden hören? Mich interessiert doch nicht, was Frau Müller zu sagen hat.
Da kommt's aber. Vielen Dank, dass du das sagst. Natürlich ist der Tweet von Frau Müller vielleicht kontraproduktiv gewesen und nicht gut. Und gegen den Trainer meinetwegen, ne? Okay, das ist das eine, dass man sagt, hättest du nicht schreiben müssen, gut. Auf der anderen Seite, es ist ein verdammter Tweet. So, und jetzt nicht von irgendeinem Präsidenten, wo du sagst, na gut, der hat ja irgendwie noch Gewalt über Militär und so weiter, sondern es ist eine Spielerfrau, ohne jetzt das Böse zu meinen. Das kann ja auch eine nette Frau sein, ich weiß es nicht. So, aber wo ich so denke, ey, es ist eine Spielerfrau, was kann jetzt der Thomas Müller dafür, was kann jetzt der Verein dafür? Mein Gott, ist jetzt alles, was wir hier bei Reingemacht sagen, geil? Ist jeder Tweet von mir geil? Nein, 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 natürlich nicht. Also das so aufzubauschen, auch medial, da geht's wieder los. Ja, dass die irgendwie keine anderen Probleme haben, die Medien, als jetzt 5 Tage über den Tweet von Frau Müller herzuziehen.
Ja,
das finde ich doch auch peinlich.
Und deswegen warum? Es gibt aber doch schon super. Genug.
Wir sind hier fast 2 Stunden schon in der Aufnahme und wir haben darüber nicht gesprochen. Liebe Medien, so geht das. So geht das. Ja, so geht das.
Gut, dann vertiefen wir das jetzt auch nicht weiter.
Okay.
Du.
Ach, ich muss.
Ja.
Rocco schreibt als erstes Hobbs und Broxy. Der will uns doch jetzt bitte keine rosa Karte geben, oder? Na gut, ich lese mal alles vor. Also er schreibt, Rocco schreibt, Hobbs und Broxy, mehrmals per Xbox, PN und Twitter auf den immer noch bestehenden FIFA Pro Club FC reingemacht, auf der Xbox mit der alten Crew hingewiesen und ich bekomme keine einzige Antwort von euch. Bin enttäuscht. Also tatsächlich, er gibt uns die rosa-rote Karte. Lieber Rocco, können wir ganz schnell thematisieren. Als allererstes nehme ich Broxy da mal raus.
Ja,
der
genau.
Hat gar keine Xbox. Ja. Und ich habe tatsächlich, wie immer, in voller Euphorie, als das neue FIFA rauskam, FC reingemacht, eröffnet und habe alle eingeladen, macht da mit. Aber ich gebe zu, ich habe in den letzten Jahren noch nie so wenig Fußball gespielt, also FIFA gespielt, wie in diesen Jahren. Dank Red Dead Redemption, dank Forza Horizon 4, dank Players Unknown Battlegrounds. Ich spiele sehr selten FIFA und wenn wir hier so weitermachen, spielen wir heute Abend auch kein FIFA, weil wir beide von einem nochmal weiterspielen. Also es tut mir leid, du hast völlig recht, Rocco. Dass ich da... Aber ich habe jetzt auch keine Anfrage gesehen. Vielleicht müsste ich mal in das Spiel reingehen und gucken, ob da Anfragen sind. Es tut mir leid. Also ich gelobe ein bisschen Besserung, aber noch besser wäre es, wenn die Hörer von Reingemacht vielleicht selber diesen Club organisieren und machen und ich komme dann manchmal nur als Gast.
Das hat er ja gemacht. Also ich kann mich noch erinnern, das war zu Xbox 360 Zeiten.
Echt?
Ja, klar. Er hat uns damals auch geschrieben, dass darüber Freundschaften...
Ist das Rocco Reiber?
Ja, genau.
Rocco Reiber ist das?
Ja. Da sind ja Freundschaften über entstanden, gemeinsame Stadionbesuche und solche Sachen. Also das war ja der Club, der mal am meisten gelebt hat und er war da einer, von der da auch sehr viel Leben eingehaucht hat.
Alles klar, Rocco,
so, dann pass deswegen auf. Kann man ihn natürlich verstehen.
Okay, Rocco, aber dann hiermit versprochen, weil ich liebe momentan auch meine Xbox, ich spiele fast gar nicht mehr auf der PlayStation momentan, ich finde die Xbox hat in diesem Jahr deutlich zugelegt und vieles, vieles richtig gemacht. Rocco, ich gucke in dieser Woche, in den nächsten Tagen in den FIFA Pro Club und wenn ich dich dann da sehe in dem FIFA Pro Club, dann mache ich dich sofort zum Admin und dann versuchen wir das Ding mal hier aufzubauen. Insofern hat deine rosa-rote Karte schon Wirkung gezeigt. Mhm. Und du machst weiter mit dem Norbert.
Von Twitter. Norbert von Twitter schreibt, rosa-rot geht an Sky, obwohl ich nicht mal Abonnement.
Er hat kein Abo.
Genau. Aber dass die DAZN nächstes Jahr die Premier League wegnehmen, um sie in ihrer gewohnt schlechten Art zu präsentieren, reicht für mich.
Also Norbert, da muss ich zum ersten Mal sagen, ich ärgere mich darüber auch. Ich finde es auch doof. Aber A, wissen wir nicht, vielleicht lernt ja auch Sky von DAZN. Ich finde auch nicht alles bei DAZN geil, aber insgesamt machen sie es besser als Sky, finde ich auch. Aber vielleicht lernt ja Sky von DAZN und macht es ab nächstem Jahr ein bisschen anders. Und das ist nun mal leider das Geschäft. Ne? Ich finde es auch scheiße. Ich hätte auch lieber die Premier League weiter bei DAZN. Aber was willst du machen? Maku 2008 sagt, die rosa-rote Karte geht an die Vereinsführung des FC Bayern, die mit ihrer Pressekonferenz die Grenzen des Fremdschämens und der Komik verwischt haben, um dann jede Solidarität mit der Liga in Form der Super League auch noch aufzukündigen.
Lukas schreibt, rosa-rot für Gewalt in Stadien, ob in Deutschland oder anderswo und egal ob Polizei oder Fans. Gewalt hat beim Fußball nicht zu suchen. Auch bei jeder anderen Sportart und ganz egal wo nicht. Seid lieb zueinander.
Das ist doch schön. Seid lieb zueinander, aber vielleicht gut. Cristaldo hat sich auch mal wieder gemeldet. Rosa-rote Karte für Rummenigge, Hoeneß und Brazzo für die Pressekonferenz, um es den Medienfuzzis mal richtig zu geben. Das war der endgültige Beweis für die kollektive Realitätsverfremdung an der Sebener Straße.
Ja.
Was haben wir gelacht? Hat sie noch geschrieben, was haben wir gelacht?
So, Michael Herzing, Rosa-Rot geht an Sky für das Einstellen der Sky Go Web-Oberfläche, ihre immer kürzer und schlechter werdende Berichterstattung zu Nicht-Top-Spielen, aus Versehen ausgestrahlter Werbespot und vieles mehr. Ich habe jetzt endgültig gekündigt.
Ich auch. Oh. Der Reusen sagt, ich gebe die rosa-rote Karte dem Herrn Hummels. Sehr überschaubare Leistung und Interviews zum Fremdschämen.
Chris schreibt, rosa-rot an die Medien und vor allem an Sky. Statt Football-Leaks oder Sportliches reden sie ewig über Lieschen Müller. Ist doch egal, was die postet.
Ja, da siehst du, ja. Ja, ja, aber natürlich macht solche Sender wie Sky... Ich habe jetzt gar nicht so verfolgt, wie sehr sie jetzt über Football Leagues gesprochen haben oder nicht, aber sie gehören ja mit zu diesem Geschäft.
Ja,
ja, so, und insofern, ja, ist das schwierig. Deswegen brauchen wir halt eine unabhängige Presse. Florian Pyrer, war das nicht der eben? Nee, es war ein anderer Florian, ne? Mit. Egal, vergiss es. Florian Pyrer schreibt, rosa-rote Karte für Sky. Werbung während des Spiels, Buschmann und Dahlmann als Kommentatoren. Die Liste könnte man ewig weiterführen. Hoffentlich verlieren die bald alle recht.
Christian schreibt, rosa-rot geht an die Polizei in Dortmund für ihr Einsatz beim BVB-Hertha-Spiel. Man muss über die Pyro-Aktion nicht diskutieren, aber ein Plakat runterzureißen und sofort Pfefferspray in den Stehplatz zu sprühen, geht gar nicht. Beispiel nehmen an der Polizei Hamburg am 34. Spieltag.
Eigentlich egal, hat er denn nicht schon? Das war ja unser erster.
Ja, das stimmt.
Nee, tut mir leid, eigentlich egal, wir machen weiter. Wir machen weiter, wir sind knallhart hier bei reingemacht. Felixinho 6 sagt, meine rosa-rote Karte geht an Sky. Wie die Bundesliga präsentiert wird, erinnert mittlerweile eher an die Bild-Zeitung als an einen seriösen Sportjournalismus.
Tom Kohlschmidt, Uli H. aus M., sucht euch was aus, irgendwas findet sich immer.
In Klammern Bayern, Hashtag BayernPK, Hashtag Torverhältnis.
Ja.
Adam in Space sagt rosa-rote Karte an Ribéry for being a Ribéry. Nee. So, haben wir noch was?
Ja. Ja, der Göteborger, vergisst uns auch nicht, rosa-rot an Rummenigge und Hoeneß. Das Grundgesetz und die Menschenwürde zu zitieren, sowie Journalisten ohne Belege anzuprangern, ist nicht nur peinlich, sondern in diesen Zeiten auch gefährlich. Hat nur noch das Wort Lügenpresse gefehlt.
Das stimmt. Philipp Börnsen schreibt rosa-rote Karte, der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, der eine vollkommen abartige Nulltoleranzlinie gegen Fußballfans fährt. Irgendwann führt das zu vielen Verletzten.
Okay. Fohlenschreikler, rosa-rot Sky, absichtlicher Werbetestballon, wie groß der Aufschrei sein würde. Unfassbare Fragen an Spieler, offizielle Erkenbrecher, Herr Eberl, Gladbach, Bremen, interessantes Spiel, aber interessanter natürlich heute Abend BVB gegen Bayern. Sky Go Web eingestellt.
Ach, die Sky Go Web gibt's nicht mehr?
Nee.
Echt?
Ja, hat er gerade schon einer geschrieben.
Ja, ja, das stimmt, aber das habe ich jetzt gar nicht. Man muss mir manchmal zweimal was sagen.
Haben sie wahrscheinlich technisch nicht hingekriegt. Ne?
Ja, das gibt's doch gar nicht so. Also, wir gucken auf die rosa-rote Karte und sagen, gibt es eine Community-rosa-rote Karte? Und ich würde sagen, es gibt zwei.
Ja,
danke, definitiv. Uli Hoeneß und Sky. Ne? Ja. So sieht das aus. Warte mal, ich lege das Mikro aus der Hand, damit ich mal schreibe. So. Haben wir Uli Hoeneß schon und Sky? Ja, Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hatten wir schon zweimal, der kriegt jetzt dann dreimal. So, und jetzt noch Sky. So. Dann würde ich sagen, ich mache weiter, weil ich habe ja gesagt, ich weiß meine.
Ja.
Ich würde sie gerne, da gehört Uli Hoeneß ja auch dazu, aber ich würde sie gerne der FCB-Vereinsführung geben, weil was der liebe Jesus irgendwie geschrieben hat, peinlich, 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 peinlich. Ich würde sagen, das strafe es. Deswegen schreibe ich die, warte mal, FCB-Vereinsführung. So, und jetzt kommst du. Wem gibst du deine rosa-rote Karte? Konnte dich die Community irgendwie motivieren?
Ja, doch. Ich finde, Uli hat es schon voll verdient.
Ja. Okay. Mein Gott, erst die Bierdusche und jetzt viermal. Insgesamt hat er schon vier. Die Saison ist noch jung. Er hat schon vier rosa-rote Karten.
Ja, ja, das hat oft schon gereicht für die
Jahreskarte.
Genau.
Ja, gut. Okay.
Ja, dann. Aber das zeigt halt auch, ne, dass da irgendwas nicht stimmt.
Absolut. So, dann machen wir mal schnell mal. Wir sind schon deutlich über 2 Stunden. Meine Fresse nochmal. Und sagen Man of the Match. Weißt du denn schon, wem du dein Man of the Match gibst?
Vielleicht.
Ich habe 1-80% und 1-20%.
Okay.
Also bin gespannt, was hier
PML.
Der ist 100%. Aber ich gehe mal davon aus, dass Pierre-Michel Lasogga die Community Man of the Match bekommt.
Ah, ich finde das so geil, dass sie ihn jetzt alle nur noch PML da nennen.
Ja, AKK, PML. Ja, wer bist du eigentlich?
Hm? Proxy.
Nee, das geht nicht. Du brauchst auch 3 Buchstaben.
Nee, ich hasse 3-buchstäbige Abkürzungen.
Ich habe auch keine 3 Buchstaben irgendwie, ne?
Das ist kein Middle Name. Ich hätte ja ein Middle Name. Ich könnte ja, ja, JPB könnte ich sein.
Was?
Ja, es klingt gut, ne?
Was?
JPB.
JPB?
Ja.
JPB?
Ja.
Just.
Ja, genau. Ja, 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 genau.
Just sehr gut. Roxy. Ja, sehr gut. Ja. Gut, Auflösung in einer der nächsten Folgen, ne? Damit wir so einen kleinen Cliffhanger
haben. Oh, okay. Wenn das die Leute interessiert.
Genau, und die Frage ist, habt ihr eine kreative Idee für mich?
Ja, ja genau.
Für den Hoops. Ich bin gespannt, ich wüsste es einfach nicht. Wir machen weiter mit dem Man of the Match.
Jawohl.
Und beginnen mit G-Seite und der schreibt Man of the Match natürlich an Marco Reus.
Tim Verhoeven, Man of the Match geht an Lucien Favre, der es geschafft hat, aus einem Haufen talentierter junger Spieler eine Offensivmaschinerie zu formen. Daneben hat er immer einen Plan B und kann durch Coaching und richtigen Wechsel Spieler entscheidend ändern.
Luis Holloch, Man of the Match an den BVB, weil die Mannschaft von Lucien Favre das Topspiel am Samstag gewonnen hat. Das war schlichtweg beeindruckend.
The Flatulist, Man of the Match geht trotz der schmerzvollen Niederlage an Dieter Hecking. Endlich mal einer, der nicht nur alles als Momentaufnahme bezeichnet und das Wort Meisterschaft verbietet, sondern ganz klar sagt, wir stehen zu Recht da oben. Ich finde das sehr sympathisch.
Dr. Liebevoll, Man of the Match geht an Eintracht Frankfurt. Gruppenerster in der Euroleague und gleichzeitig eine geile Performance in der Liga. Das hätte ich denen nicht zugetraut.
Mittelstürmer 1887, Man of the Match geht an Lucien Favre, einfach genial, was er aus der Mannschaft des BVB rausholt.
Bataillon, Man of the Match geht an die große Anteilnahme vieler zum Unfall beim Spiel des HSV. Gute Besserung an den jungen Mann nach seinem Sturz. Und dem schließen wir uns natürlich an.
Ach, das war einer von euch, der da auf den Kopf gefallen ist.
Ja, es war ein Fan, der so ein Plakat abnehmen wollte und ist 5 Meter runtergestürzt und mit dem Kopf zuerst auf Beton. Ja. Also das klingt leider alles andere als gut, das muss man sagen. Deswegen die besten Wünsche natürlich.
Christian schreibt, Man of the Match ist der FC Bayern, der sich entschieden hat, diese Saison doch spannender zu gestalten als die Jahre davor. Danke, danke, danke sehr für die beste PK diese Saison bisher. Oh, das reimt sich sogar. Das passt ja schon zu Weihnachten.
Hey, also Christian, du brauchst uns nichts mehr schreiben zu Weihnachten. Du hast das schon getweetet. Tom J., mein Man of the Match geht an John und die Football Leagues. Das Geldgeschiebe ist einer der Hauptgründe für unser aller Fußballverdrossenheit und bekommt meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und da finde ich, Tom J., hast du völlig recht.
Olli Barber, Man of the Match bekommt für mich die komplette Mannschaft des BVB, was eine Mentalität anscheinend auch super Fitness und klasse Mannschaftsgeist. Zudem ein absolut geiles Spiel. Dazu gehören immer zwei Teams da. Danke an beide Mannschaften. So geht Bundesliga, bitte mehr davon. Da hat er recht.
Und Düsses. Der Man of the Match gilt speziell an das Frankfurter Trio Haller, Jovic, Rebic und allgemein an die Wiederentdeckung des Toreschießens in der Bundesliga.
Ja, das stimmt. Josef Heiler, Man of the Match, einfach mal an die gute alte Bundesliga, die von den Toten wieder auferstanden ist und sich mit massig Toren, spannenden Spielen und einem scheinbar interessanten Meisterschaftskampf zurückmeldet. Weiter so.
Nur Markus, Man of the Match, einfach Danny da Costa. Einfach sympathischer Typ, einfach geiles Interview. Im Gegenteil zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidžić. Hast du das Interview gesehen? Ja, das ist sehr so legendär.
Geil,
ne? So
sehr geil. Ich weiß schon, hat was ja jetzt nachgelegt. Ne?
Hat er nochmal?
Ja, jetzt nach dem Schalke-Spiel haben sie ihn auch gefragt. So.
Und hat er wieder alle Fragen selbst gestellt und beantwortet?
Nee, selbst gestellt diesmal nicht. Aber das war so ein bisschen mehr, wie das hier Kloppo mit dem Bremer gemacht haben, ne? Weil dann hat er gesagt so, meinte dann so irgendwie, ja, wir haben jetzt 8 Spiele hintereinander gewonnen und da verbesserte der Reporter ihn und meinte, nee, nur 22 von 24 Punkten. Und da meinte er, ja, das ist natürlich total scheiße, um dass sich hier 50.000 jedes Jahr, jedes Spiel ins Stadion schleppen. Das ist schon bewundernswert für die Kacke, die wir hier spielen, weißt du? Aber auch null irgendwie gegrinst oder sonst was. Also das hat er sehr cool und locker abgespielt.
Großartig. Ja. Großes Kino.
So, Straßenlauf. Man of the Match geht an Adi Hütter. Fantastische Arbeit, die er da abliefert. Selten war es schöner, ein Eintracht-Fan zu sein. Ja, das glaube ich.
Können wir uns gut vorstellen. Flatneck, Man of the Match für Manuel Gräfe und sein Gespann. Bei aller Kritik für die Schiedsrichter und den Video Assistant Referee in der letzten Zeit muss auch einmal hervorgehoben werden, wie souverän er das Topspiel geleitet hat. Ey, Flatneck, großartige Karte.
Hat er auch recht.
Super, ja, auch ganz wenig.
Und gerade er ist ja auch der Schiri, der da noch am meisten sich mit den Altgegorenen da anlegt. Ne? Ja. Also das konnte ich eh nicht glauben, dass man an dem was Böses findet, weil ich fand ihn immer, dass er einer der Besten war.
Ja,
ne?
Ja. So. Also super, dass Flatneck das auch nochmal erwähnt. Sehr wichtig.
So, Markus schreibt, Man of the Match an Alcázar. Brillante Form, wie abgezockt der Neuer beim 3-2 aussteigen lässt und genau den richtigen Moment für den Chip abwartet. Sensationell. Chapeau, Paco.
Christian Favig, ich erwarte ein einstimmiges Votum für Manuel Gräfe und sein Team, die in Dortmund eine schwere Aufgabe souverän gelöst haben.
Martin Schäffner, Man of the Match an die 10.000 VfB-Fans, die trotz der aktuellen Lage nach Nürnberg gefahren sind. Das schwierige Umfeld zeigt mal wieder, dass diese Fans zu den treuesten der Liga gehören.
Toni Schumacher, Man of the Match geht an Marco Reus für ein großartiges Tor und seine vorbildliche Kapitänsrolle.
Herr Mosbach, Man of the Match ist der HSVer Bakary Jatta, der 4 Minuten nach seiner Einwechslung im Spiel in Aue sein erstes Tor für die Profis erzielt hat. Schöne Geschichte, die endlich rund wurde.
Das stimmt. Weißt du um die Geschichte?
Ja, er war Flüchtling. Oder genau. Ist Flüchtling.
Er ist Flüchtling, genau. Der erste Flüchtling, wenn du so willst, der
Profiverein,
dann Profivertrag, hat schon viele Tore geschossen in der U21 oder U19, weiß ich jetzt gar nicht, aber in der unteren. Und jetzt ist er schon ein paar Mal eingesetzt worden. Unglaublich schneller Mann, dem man aber so ein bisschen Taktik abspricht, dass er wohl, weil er halt von Anfang an nicht im Profifußball ist, aber kommt immer besser rein und hat jetzt sein erstes Tor erzielt. Ja. Das ist natürlich geil.
Und auch ein schönes, aus dem spitzen Winkel war, ja, das war nicht leicht.
Und ich finde auch das Interview danach gut. Da wurde er interviewt oder gefragt und da hat er nur gesagt, als er gesehen hat, dass der Torwart nicht so gut stand und er es versuchte, wenn der Ball reinging, da habe ich nur gedacht, oh, 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 oh. Wo ich auch so denke, ja, das ist noch so ein bisschen authentisch, das ist schön. Anton Holstein sagt, Man of the Match geht an den SC Paderborn 07 und an Holstein Kiel für das wunderbare Spiel am Freitag.
Ja, 4-4. Ich meine, was will man mehr? Ne?
Hab ich gar nicht mitbekommen. Wenn ich
und du guckst zweite Liga.
Aber ich arbeite manchmal auch. Ja, auch tut echt? Mir leid. Ja, auch manchmal Freitag.
Das muss man trotzdem.
Ach, muss man trotzdem.
Du musst ja wenigstens, das Ergebnis wissen. Okay, er hat hart gearbeitet. Also, der liebe J. Man of the Match, Axel Witzel. Diese Kontrolle, selbst unter Druck, jeder Pass wirkt überlegt und defensiv gibt er der Mannschaft erst die Stabilität. Das ganze Paket kommt ohne Starallüren daher und verdient den Award einfach. Super Typ, spitze Fußballer.
Also von mir kriegt er den Award zwar nicht, aber ansonsten würde ich jedes Wort unterstreichen. Das ja. Gefällt mir auch total gut. Rocco Reiber schreibt, Man of the Match, Robert Lewandowski. Ohne seine Konstanz beim Torabschluss seit Beginn der Saison würde mein FC Bayern noch viel weiter unten stehen. Weltklasse. Da ja, muss man dazu sagen, es ist ohne Ironie gemeint.
Nee, Rocco aber, ist Bayern-Fan, das stimmt.
Aber man muss ja auch sagen, wir haben gerade Lewandowski, wie ich finde, auch völlig zu Recht kritisiert, aber er performt, wenn man die Tore, ich glaube 7 Tore schon oder so, ja. Er performt auch nicht schlecht.
Ja, ja.
Das muss man sagen.
Ja. Und er hat auch gute Tore gemacht. Ja. Ne? Also, ja. Norbert von Twitter, Man of the Match geht an etwas neidvoll an die Eintracht und speziell an Adi Hütter. Unfassbar, wie die momentan drauf sind, erfolgreich und noch geilen Fußball dazu.
Michael Herzing, mein Man of the Match geht an, oh Gott, Alassana Player. Tolles Spiel gegen Bremen und ein Dreierpack. Was sagst du, was sagst du?
Nix.
Ja, hab ich doch gut gemacht,
ja,
oder?
Ja.
Wo spielt
du hast er? Ja schon, bei Gladbach.
Bei Gladbach, sehr schön. Der hat dann 3 Tore geschossen, glaube ich. Das habe ich irgendwie so kurz überflogen.
Lukas schreibt, Man of the Match geht an die Bierduschen, die für Konfetti nach jedem Tor gegen Bayern in den Süd hochgingen. Ist zwar Verschwendung, zeigt aber, welche Ekstase da stattfindet. Ich find's toll.
In der Süd übrigens und nicht gegen die Herren.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Maku 2008 sagt, mein Man of the Match geht an die gesamte Bundesliga. Viele spannende Spiele und sowohl oben wie unten in der Tabelle jede Menge Spannung.
Cristaldo, Man of the Match für die Leute hinter Football League. So großartige Arbeit, leider so wenig überraschend, was sie ans Licht bringt.
Chris, Man of the Match geht an die Bundesliga. Endlich mal spannend und die Spiele sind gut anzusehen.
Der Reusan, Man of the Match Adi Hütter. Am Anfang noch belächelt, jetzt rockt er sowas von mit seiner Truppe. Da weint Black Sabbath, die Älteren werden sich erinnern, Krokodilstränen. Und der Uli vermutlich auch.
Wer weint da was?
Was?
Wer weint?
Black Sabbath, na, die wirst du ja wohl kennen.
Eine Band, ne?
Ja.
Ja.
Die Begründer des Heavy Metal, kann man so sagen.
Und was haben die für einen Hit gehabt?
Paranoid, Iron Man.
Dr. Cool oder so?
Nee. So, das
he's crazy like a fool.
Ja, genau. Ja,
Daddy Cool. Ja, Daddy Cool. Das waren die nicht, ne?
Nein, das waren die ganz leicht nicht.
Florian Pyrer sagt, Man of the Match für Raffanelli und die Football Leagues und seine Auftritte bei Sky One T gegen Doll. Ganz großes Kino. Wer ist Raffanelli?
Keine Ahnung.
Okay.
Dann, tut mir leid.
Okay, dann aber trotzdem, sei so gesagt.
Eigentlich egal. Man of the Match geht an Lisa Müller für den Einblick in die wahre Gemütswelt einiger Bayern-Profis. Der FCB macht mir aktuell richtig Spaß und ein Frank Ribéry, das kannst du so nicht schreiben. Bin gespannt, was als nächstes passiert bei München Tag und Nacht.
Felixinho 6 sagt, mein Man of the Match geht an Raffanelli und das gesamte Team der Football Leagues Enthüllung. Grandiose Arbeit, Jungs.
Göteborger, Man of the Match an Freddy Bobic. Aufgrund der vielen Abgänge im Sommer war für mich die Eintracht ein Abstiegskandidat und Adi Hütter mein Tipp für die erste Trainerentlassung der Saison. Nun steht die Eintracht bestens da. Freddy Bobic hat sehr vieles sehr richtig gemacht.
Das ist auch sehr wichtig, dass was mal geschrieben wird. Sehr guter Blick. Tom Kohlschmidt, Man of the Match für Urs Fischer, für das Konzept einfach nicht mehr zu verlieren. Erstmal 26.11. Da gehe ich jetzt mal davon aus, ich bin jetzt mal kreativ, ohne es zu wissen. Das hat ein HSV-Fan geschrieben. Urs Fischer ist höchstwahrscheinlich irgendjemand bei FC Union Berlin, weil die noch nie verloren haben. Aber am 26.11., das weiß ich, spielt der HSV gegen Union Berlin. Irgendwie so. Könnt ihr mir das jetzt zusammenreihen? So, und haben wir noch jemanden? Ja, wir haben noch jemanden.
Adam in Space, Man of the Match an Witzel für ein unfassbar gutes Spiel.
Viele Börsen, da möchte ich nochmal Christian Titz nennen beim Man of the Match. Er hat dem HSV so gut getan, das war Gold wert.
Fohlenstreichler, Man of the Match an die SGE, beeindruckend, wie die gerade drauf sind.
Das waren eure Vorschläge. Und meine Frage jetzt, Proxy, haben wir einen Community Man of the Match?
Nee, dafür waren es zu viele.
Es waren so ein paar, die mehrmals genannt worden sind, aber es war nicht so eindeutig.
Ja.
Und war denn dein Man of the Match dabei?
Nein, aber ich möchte mich ein paar anschließen, die ihn genannt haben.
Okay.
Weil,
Augenblick, warte mal, das heißt, du änderst dein Man of the Match?
Ja.
Weil er nicht dabei war, aber du möchtest dich anschließen.
Genau.
So, ja.
Und ich finde, wir haben uns damals immer so gewundert, warum sie ihn unbedingt haben wollten. Und wir haben ihn auch immer ein bisschen kritisch gesehen, weil seine Abgänge bei deinem vorherigen Verein auch immer sehr unglücklich mit so komischen Pressekonferenzen waren. Aber dass er Dortmund zu so einer schlagfertigen Truppe in so kurzer Zeit gemacht hat, das nötigt schon Respekt ab, gerade jetzt mit seiner, naja, Meisterprüfung ist jetzt falsch formuliert, aber halt mit diesem Höhepunkt am Samstag. Und wenn man einen kritisiert, muss man auch dann mal sich entschuldigen in der Form, dass man sagt, man muss die Leistung anerkennen und dass die Jungs in der Chefetage von Dortmund dann doch noch mehr Ahnung haben als ich vom Fußball. Und ja, Lucien Favre muss man dann einfach mal hervorheben.
Der wurde, glaube ich, nur einmal genannt.
Das
wurde
öfter
der BVB genannt. Nee,
ich glaube, zweimal am Anfang. Aber egal. Aber ich finde, so als der, weil es ist ja schwierig. Und als du am Anfang der Saison auf den Kader geguckt hast, hast du ja nur Mittelfeldspieler. Hast du gesagt, wie soll denn das funktionieren? Und er zeigt das. Und er hat auch Götze wieder hingekriegt. Der spielt ja in letzter Zeit auch wieder öfters und performt.
Ja.
Also, und dem ging es ja auch gehörig auf den Geist, als dann immer die Presse kam. Ja, und warum ist ein Götze nicht dabei? Ne? Ja.
So. Wen hättest du denn eigentlich gedacht? Nur mal so, fürs Protokoll.
An wen das sage ich nicht.
Okay, na gut, okay. Aber dann hast du ja jemanden ganz Kreativen genommen. Und der war so kreativ, wo ich sage, das war meiner, den ich 80% schon gegeben hätte. Insofern hat mich die Community jetzt hier auch nicht überrascht. Ich war überrascht, dass er so selten genannt worden ist.
Okay.
Weil aus den genau gleichen Gründen kriegt auch von mir Lucien Favre den Man of the Match.
Na, guck mal.
Ja.
Beide ein bisschen schlechtes Gewissen. Oder, naja, nein, aber
man ist
vielleicht
keine
auch
letzte Pressekonferenz.
Ja, das stimmt.
Da muss man aufpassen. Nein, aber ich will jetzt nicht alles wiederholen. Genau, was du gesagt hast, die Momentaufnahme jetzt in diesen ersten Monaten zeigt, wie viel Fußball-Sachverstand er hat, wie er seine Mitspieler anscheinend richtig einschätzt und richtig auf den Punkt bringt. Und Punkt. So, dass man sagt, das ist einfach eine sehr gute Trainerarbeit. Der Adi Hütter, muss man sagen, hätte sie auch verdient. Ganz klar. Ich finde auch Marco Reus ist zu einem richtig super tollen Spieler.
Das ist jetzt dem geschuldet, dass wir so eine große Pause hatten. Sonst hätten wir ja auch mehr Titel vergeben können. Und nun kriegt es halt der Herr Favre. So, aber vielleicht hat das ja auch damit zu tun, was ja auch viele geschrieben haben, dass man eben dankbar ist, dass die Bundesliga A zurzeit einen spannenden Meisterschaftskampf hat und B, dass auch wieder viele Tore fallen. Ja. Und gerade bei Dortmund ist das ja extrem der Fall. So, und damit,
gut. Ne? Dann wollen wir das hiermit auch beschließen. Wir wollen uns eigentlich in 14 Tagen wieder treffen. Das ist Montag, der 26. Ja. Das Problem ist nur, am Montag, den 26. spielt der HSV gegen Union Berlin um 20.30 Uhr. Das heißt, das ist für unsere Podcast-Aufnahme nicht schlimm, aber wir könnten dann irgendwie gar nicht zocken. Vielleicht treffen wir uns dann doch ein bisschen vorher oder nachher oder wir werden das besprechen. Wenn ihr nichts mehr von uns lest bei Twitter, dann treffen wir uns Montag, den 26. Ansonsten würde ich bei Twitter ein neues Datum bekannt geben. Ich denke, die Lage
Musst
der...
Musst du das Spiel dann sehen?
Ich denke, die Lage ist damit abschließend besprochen. Die Situation der Bundesliga und des FC Bayern München heute ganz im Speziellen. Und ich hoffe, bei aller natürlich gewisser Häme, die man auch hat und über Bayern und die wir auch, glaube ich, offen kundgetan haben, dass uns natürlich mancher Ausrutscher auch so ein bisschen freut und dass wir auch das ein bisschen peinlich finden. Ich hoffe dennoch, dass wir die Worte richtig gewählt haben, dass wir gesagt haben, eigentlich... Ne, ob das jetzt die Sinnhaftigkeit dieser PK war, die eigentlich ja so falsch ja gar nicht ist und manche Dinge, die gesagt worden sind, ja auch. Also ich hoffe, dass wir da einen guten Ausgleich gefunden haben.
Ich denke, wir haben das in typischer reingemachten Manier abgeliefert.
So. Ich denke.
So wir sind ja, wir, deswegen hört ihr uns und mehr müssen wir auch nicht sagen.
Ganz genau. Also ich denke auch, es war eine gute Folge, es war eine unterhaltsame Folge und es war eine der längsten der jüngeren Geschichte.
Ja.
Mit Matthias Kuchel, ne, 3 Stunden, das haben wir nicht geschafft.
Sei er zufrieden.
Er sei bitte zufrieden, es sind fast 2,5 Stunden geworden.
Genau.
Immerhin. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns dann Ende November wieder.
Tschüss.
Tschüss.